Was ist das ursprüngliche Evangelium der Wiedergeburt? Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Was bedeutet die Wiedergeburt gemäß der Bibel? Es gibt viele Menschen auf der Welt, die versuchen, durch den Glauben an Jesus neu geboren zu werden. Doch ich muss Ihnen zunächst sagen, dass die Wiedergeburt, wie sie in der Bibel beschrieben wird, nicht von Taten abhängt. Ist die Wiedergeburt mit körperlichen Empfindungen und Veränderungen verbunden? Nein. Die Wiedergeburt ist mit geistlichen Veränderungen verbunden. Es bedeutet, dass ein Sünder als sündenloser Mensch neu geboren wird. Viele Menschen, die eine Kirche besuchen, missverstehen und glauben, dass man auf diese Weise gerettet wird und wiedergeboren werden kann. Es gibt unzählige Menschen, die versuchen, sich für die Wiedergeburt zu qualifizieren, indem sie Dinge tun wie die Gründung vieler Kapellen, als Missionare in heidnische Länder zu gehen, um sie zum Glauben an Jesus Christus zu bekehren, oder ihr ganzes Leben Gott zu dienen, ohne zu heiraten. Außerdem bringen auch Laien der Kirche materielle Güter dar, dienen und reinigen die Gebetshäuser, um durch Dienst und Anstrengung vor Gott die Errettung zu erlangen und wiedergeboren zu werden. Während sie dies tun, denken sie bei sich: Wenn ich treu bis zum Tod diene, werde ich sicherlich mit dem Kranz des Lebens gekrönt. Sicherlich wird Gott mir die Gnade schenken, wiedergeboren zu werden aus Wasser und Geist. In Wirklichkeit gibt es viele Laien, die dies verstehen und sich entsprechend anstrengen. Zusätzlich gibt es viele Kirchenmitglieder, die Errettung und Wiedergeburt missverstehen und auf verschiedene Weise versuchen, wiedergeboren zu werden. Einige Menschen widmen ihre materiellen Besitztümer und Körper, während andere in christlichen Missionsorganisationen dienen und sich widmen, indem sie denken: Wenn ich dem Herrn auf diese Weise diene, wird er mir irgendwann die Gnade gewähren, wiedergeboren zu werden. Einige Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, in Gebetshäusern zu dienen, andere dienen in Altenheimen, und es gibt Menschen, die sich in verschiedenster Weise und in unterschiedlichen Positionen anstrengen, wiedergeboren zu werden. Es ist jedoch wirklich bedauerlich, dass sie die Wahrheit über das Wiedergeborenwerden nicht kennen. All diese Menschen, die durch Werke an Jesus glauben, denken: Wenn ich das tue, werde ich wiedergeboren. Natürlich arbeiten sie deshalb in vielen Bereichen und denken, dass ihre Anstrengungen eine Grundlage für ihre Wiedergeburt bilden. Irgendwann werde auch ich wie Pastor Wesley neugeboren werden. Gott wird mir die Gnade gewähren, neugeboren zu werden. Außerdem gibt es viele Menschen, die die Worte in Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 6 missverstehen und denken, dass die Wiedergeburt aus Wasser und Geist etwas sei, das ohne ihr Wissen geschieht, und so weiterhin an Jesus glauben und dienen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann auch aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Viele Menschen verfallen der wahnhaften Vorstellung, dass sie denken: Wenn ich den Herrn gut diene, werde ich irgendwann neugeboren. An einem Tag werde ich ohne es zu wissen zu einem neugeborenen Menschen werden, weiterarbeiten und dann in das Reich Gottes gehen. Es gibt viele Menschen, die mit solchen eitlen Überzeugungen leben. Allerdings kannst du durch einen solchen werkgerechten Glauben nicht neugeboren werden. Es reicht nicht aus, keinen Alkohol zu trinken, ein guter Mensch zu sein oder regelmäßig die Kirche zu besuchen, um neugeboren zu werden. Wie unser Herr in dem heutigen Text sagte, kann ein Mensch nur aus Wasser und Geist neugeboren werden, was das Wort Gottes ist, und der Herr sagte, dass die einzige Bedingung für die Wiedergeburt Wasser und Geist sind. Selbst wenn Kirchenmitglieder, die an Jesus glauben, Gold dem Herrn anbieten, ihre Anstrengungen und Schweiß widmen und versuchen, den Charakter des Herrn nachzuahmen, ist dies nicht der Glaube, der zur Wiedergeburt führt. Wie kann ein Mensch durch Gold oder eigene Hingabe neugeboren werden? Einige Menschen glauben außerdem, dass sie die Wiedergeburt selbst nicht erkennen können und dass Gott sie daher unbemerkt neugeboren machen wird. Sie denken so, weil es Trost für ihre Herzen bringt. Wenn jedoch jemand durch den Glauben an die Wahrheit wahrhaftig vor Gott neugeboren wird, wird er selbst wissen, dass er neugeboren wurde, und auch andere werden es erkennen. Während die Wiedergeburt physisch nicht verstanden werden kann, wird sie geistlich sehr deutlich. Diejenigen, die wahrhaftig neugeboren werden, werden durch den Glauben an Gottes Wasser, Blut und die Worte des Heiligen Geistes neugeboren. Sobald du neugeboren bist, wirst du es selbst wissen. Allerdings können diejenigen, die nicht neugeboren sind, wie Nikodemus, diese Worte nicht verstehen. Deshalb müssen wir auf die Worte Jesu vom Heil und der Wiedergeburt hören und an sie glauben, Worte, die alle Sünden wegnehmen. Wenn du Jesus, seine Taufe und sein Blut kennen und glauben lernst ihn, der uns von allen Sünden dieser Welt gerettet hat, und erkennst und glaubst, dass er Gott ist, dann wird sein göttliches Wort dich zur Wiedergeburt führen. Deshalb ist es sehr wichtig, durch das Wort neugeboren zu werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Wenn diejenigen, die nicht neugeboren sind, diesen Vers in Johannes 3 lesen, interpretieren sie ihn möglicherweise auf ihre eigene Weise und denken, ach, neugeboren zu werden ist etwas, das sogar die Person selbst nicht weiß. Niemand kann es wissen. Nur Gott weiß es. Sie verwenden diese Interpretation, um sich selbst zu trösten und zu beruhigen. Allerdings ist es nicht so. Obwohl wir nicht wissen, woher der Wind kommt oder wohin er geht, weiß Gott es klar. Unter denen, die durch den Glauben nach dem Hören des Wortes des Evangeliums der Wahrheit neugeboren werden, gibt es einige, die es anfangs nicht gut verstehen. Das kann passieren. In ihren Herzen aber tragen sie das Wort von der Taufe Jesu und das Wort vom Blut des Kreuzes Jesu, das ist das Evangelium, das all ihre Sünden weggenommen hat. Diejenigen, die definitiv neugeboren sind, haben keine Sünde in ihren Herzen. Und sie haben das Wort von Jesu Taufe und Blut in ihren Herzen. Dies ist der Beweis dafür, dass sie durch das Wort neugeboren wurden. Wenn Menschen das Evangelium von Wasser und Geist hören und sagen, oh, ich habe keine Sünde. Wow, dann bin ich gerettet und glauben in ihrem Herzen an das Heil, dass ihre Sünden durch Jesu Wasser und den Geist, das heißt durch seine Taufe und sein Blut weggenommen hat, und so werden sie zu Gottes Volk, den Gerechten. Allerdings geben einige Menschen widersprüchliche Antworten, wenn sie gefragt werden, bist du neugeboren? Antworten sie, ich bin nicht neugeboren, aber wenn sie gefragt werden, dann bist du gerettet worden, antworten sie, ja, ich bin gerettet. Erstaunlicherweise geben viele Menschen solche widersprüchlichen Antworten, indem sie sagen, sie seien gerettet, aber nicht neugeboren. Die meisten Menschen, die so etwas sagen, denken, dass das Evangelium der Wiedergeburt durch das Abwaschen der Sünden eine veränderte Lebensweise im physischen Leben bedeutet. Deshalb können sie die Botschaft des Evangeliums der Erlösung durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist nicht verstehen. Es gibt sogar solche, die ohne das Verständnis der Bedeutung des Wortes Gottes glauben, dass ein Mensch neugeboren werden muss. Das ist wirklich ein trauriger und schändlicher Glaube. Diese Art von Glauben wird nicht nur unter Laiengläubigen gefunden, sondern ist auch unter Geistlichen verbreitet. Solche Gläubige verletzen die Herzen derer, die neugeboren sind. Wie sehr muss dies die Herzen von Gott, dem Vater, von Jesus und dem Heiligen Geist schmerzen? Lasst uns alle wiedergeboren werden, indem wir an das Wort der Wiedergeburt durch Jesu Taufe und Blut glauben, durch das alle Sünden der Menschheit ausgetilgt wurden. Wiedergeboren werden, neugeboren werden und gerettet werden bedeuten alle dasselbe. Tatsächlich bedeutet neugeboren werden, dass eine Person von einem Sünder zu einem Gerechten neugeboren wurde. Gerettet zu sein bedeutet, dass ein Mensch zwar einst Sünde in seinem Herzen hatte, aber nun keine Sünde mehr hat, weil er an die Taufe und das Blut Jesu glaubt, der alle Sünden aller Sünder in dieser Welt weggenommen hat. Die Bibel lehrt, dass der Glaube an das Wort von Jesu Wasser und Blut der Glaube an die Wiedergeburt ist. Durch das Evangelium von Wasser und Geist, das das Wort Gottes ist, neugeboren zu werden, bedeutet, dass die Seele eines Menschen ein Gerechter geworden ist, der nichts mit der Sünde zu tun hat. Tatsächlich bedeuten diese drei Ausdrücke, neugeboren werden, gerecht werden und gerettet werden, alle dasselbe. Sie sind im Wesen gleich und werden nur mit anderen Worten ausgedrückt, das ist alles. Dennoch verstehen viele Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben, nicht die Bedeutung dessen, was die Bibel sagt. Wiedergeboren werden bedeutet, dass man ursprünglich Sünde im Herzen hatte, aber nachdem man das Evangelium von Jesu Taufe, dem Wasser, seinem Blut am Kreuz und dem Heiligen Geist gehört und geglaubt hat, dass er die Sünden der ganzen Welt weggenommen hat, vollständig von allen Sünden befreit wurde. Dies ist, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden, neugeboren zu werden und gerecht zu werden. Neugeboren werden bedeutet, dass jemand, obwohl er zuvor ein Sünder war, jetzt ein neuer Mensch ohne Sünde geworden ist und durch den Glauben an das Wort der Erlösung von Wasser und Geist ein Kind Gottes geworden ist. Das ist die wahre Bedeutung der Wiedergeburt. Wiedergeboren zu werden bedeutet, dass ich mit der Taufe Jesu zusammen mit meinen Sünden bekleidet wurde, mit Jesu Tod am Kreuz gestorben bin und neugeboren wurde. Es bedeutet, dass ich, obwohl ich einst ein Sünder war, nun gerecht geworden bin, weil ich das Wort von Jesu Taufe und Blut gehört und daran geglaubt habe. Obwohl ich als Sünder aus dem Mutterleib geboren wurde, bin ich von Neuem geboren worden, nämlich von einem Sünder zu einem Gerechten, indem ich in meinem Herzen an das Evangelium von Wasser und Geist glaube, also an die Taufe und das Blut, die Jesus empfangen hat. Auch wenn mein äußerer Mensch derselbe geblieben ist, ist mein innerer Mensch durch das Wort von Jesu Taufe und Blut neugeboren worden. Das ist die Wahrheit der Wiedergeburt. Leider kennen nur sehr wenige Menschen diese Wahrheit. Es ist kaum einer unter 10.000. Unter denen, die an Jesus glauben, gibt es auch nur einen von 10.000, der das wahre Wort der Wiedergeburt versteht und daran glaubt. Diejenigen, die das Evangelium vom Wasser und dem Geist wirklich kennen, daran glauben und neugeboren wurden, können klar erkennen, ob jemand wirklich wiedergeboren ist oder nicht. Das heißt, wenn du durch Jesu Wort von Wasser und Geist neugeboren bist. Derjenige, der den Wind regiert, ist der Herr. Wer kann wissen, wer gerettet ist? Nur diejenigen, die wiedergeboren sind. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Diese Worte wurden über Sünder gesprochen, die nicht wiedergeboren sind. Ebenso wie man nicht weiß, woher der Wind kommt und wohin er geht, wissen diejenigen, die neugeboren sind, dies, aber Nikodemus, der nicht neugeboren war, wusste es nicht. Diejenigen, die neugeboren sind, wissen es, weil Gott es ihnen offenbart. Allerdings wissen diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, ebenso wie man nicht weiß, woher der Wind kommt und wohin er geht, nichts von der Wiedergeburt, die Gott gibt. Verstehst du? Wer ist es, der den Wind bewegt? Es ist Gott. Derjenige, der den Wind erhebt, ist auch Gott. Wer ist der Herrscher, der im Universum und in der Erdatmosphäre den Wind erschafft, Hoch- und Tiefdruckgebiete formt, den Luftstrom und den Wasserfluss verändert, allen Dingen Leben gibt und alle Lebewesen mit Lebenskraft erfüllt? Es ist Jesus. Jesus ist Gott. Deshalb können diejenigen, die das Wort der Erlösung von Wasser, Blut und Geist, das Jesus gegeben hat, nicht kennen, selbst nicht wiedergeboren werden und auch anderen nicht lehren. Allerdings sagte unser Herr, dass ein Mensch, durch Wasser und Geist, neugeboren wird, und um neugeboren zu werden, müssen wir an das Evangelium der Erlösung durch Wasser und Geist glauben, das im geschriebenen Wort gefunden wird, das heißt, an das Wort der Taufe, durch die Jesus alle Sünden der Welt auf sich nahm, an das Blut des Kreuzes und an die Tatsache, dass Jesus Gott ist. Das Evangelium von Wasser und Geist ist ein Evangelium mit großer Macht, das die Wiedergeburt bewirkt. Der Heilige Geist, oder Pneuma, Heiliger Geist, tritt in das Herz dessen ein, der an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, das Jesus gegeben hat, eine Person, deren Herz sündenlos und geheiligt ist. Jesus Christus, der Gott ist, kam in diese Welt, um Sünder zu retten, und nahm bei seiner Taufe durch Johannes den Täufer alle Sünden der Welt auf sich, indem er sie selbst trug. Und er vergoss sein Blut am Kreuz, um das Gericht für unsere Sünden an unserer Stelle zu empfangen, und vollendete so die Erlösung der Wiedergeburt für uns, die wir glauben. Zusätzlich gibt Gott den Heiligen Geist in das Herz derjenigen, die an dieses Wort glauben. So versiegelt Gott diejenigen, die durch den Glauben wiedergeboren sind, mit dem Heiligen Geist. Wenn Menschen an die Wahrheit glauben, dass Jesus durch seine Taufe und sein Blut alle ihre Sünden auf sich genommen und weggenommen hat, dann sind sie wahrhaftig wiedergeboren. Die Genesis Kapitel 1, Vers 2 schreibt, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier ist aufgezeichnet, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. Wenn gesagt wird, dass der Geist Gottes außerhalb dieser Welt schwebte, bedeutet das, dass Gott, der Heilige Geist, nicht in das Herz eines Menschen eintreten kann, der Sünde hat. Das Herz eines nicht wiedergeborenen Menschen ist in Verwirrung und Dunkelheit, weil es von Sünde erfüllt ist. Daher bedeutet dies, dass der Heilige Geist den Herzen eines Sünders nicht innewohnen kann. Deshalb hat Gott denen, die mit Sünde geboren wurden und sich im Zustand von Chaos, Leere und Finsternis befinden, das Licht der Wiedergeburt aus Wasser und Geist gegeben. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Erst dann konnte der Heilige Geist, der Gott ist, dem Menschen innewohnen. Dies ist der Grund, warum der Heilige Geist in den Herzen derjenigen wohnt, die neugeboren sind, das heißt, in denen, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, das Jesus gegeben hat. Neugeboren zu werden bedeutet, das Wort der Erlösung, das Evangelium von Wasser und Geist, das Jesus gegeben hat, zu hören und zu glauben. Wie wird man neugeboren? Unser Herr sprach darüber mit Nikodemus, einem Pharisäer. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Dann fragte Nikodemus, wie kann jemand aus Wasser und Geist geboren werden? Muss man wieder in den Mutterleib eintreten? Nikodemus konnte die anderen Dinge, die Jesus sagte, nicht verstehen, aber er verstand den Ausdruck, neugeboren, wörtlich und fragte Jesus, um neugeboren zu werden, muss man in den Mutterleib eintreten und wieder herauskommen? Jesus sagte zu Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht? Und erklärte ihm, dass jemand, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist, nicht in das Reich Gottes eintreten oder es sehen kann. Jesus erklärte Nikodemus, dem Pharisäer, nach und nach die Wahrheit über das Neugeborenwerden. Tatsächlich gibt es viele Menschen in dieser Welt, die an Jesus glauben, aber nicht neugeboren sind. Sogar unter den sogenannten Geistlichen, die behaupten, an Jesus zu glauben, gibt es sehr viele, die nicht neu geboren sind. Genau wie der Pharisäer Nikodemus, der hier erwähnt wird. Nikodemus wäre im Hinblick auf das Christentum unseres Landes mit einem christlichen Führer, einem Vorsitzenden des Präsidiums, einem Geistlichen oder dem Präsidenten einer Generalversammlung vergleichbar. Gesellschaftlich gesehen wäre er etwa mit einem Parlamentsabgeordneten zu vergleichen. Darüber hinaus war Nikodemus ein hebräischer Rabbi, Lehrer, im religiösen Sinne. Er war ein religiöser Führer des Judentums, der an Gott glaubte. Er war ein Mann von großer Gelehrsamkeit sowohl sozial als auch religiös. Zu dieser Zeit hatte die Nation Israel keine getrennten Schulen, und alle Menschen in der Region wurden in der Synagoge ausgebildet. Die Person mit dem höchsten Wissensstand in der Gegend lehrte die Menschen in der Synagoge. Nikodemus war auch ein Lehrer der Nation Israel. Auch in unserer Zeit gibt es viele falsche christliche Führer, die wie Nikodemus nicht wiedergeboren sind. Es gibt viele Führer, die Gläubige lehren, die nicht wiedergeboren sind, während sie selbst nicht wiedergeboren sind. Es gibt wirklich viele christliche Theologen, Amtsträger, Lehrer, Diakone, Älteste und Pastoren in dieser Welt, die wie Nikodemus nicht wiedergeboren sind. Diese Menschen glauben an Jesus, aber sie wissen nicht, wie man neugeboren wird. Wie Nikodemus denken sie, dass neugeboren werden bedeutet, wieder in den Mutterleib zurückzukehren und wieder herauszukommen. Es gibt viele solche Menschen. Sie müssen an Jesus glauben und unbedingt wiedergeboren werden, aber sie wissen nicht, durch welches Wort Jesu sie wiedergeboren werden müssen. So wie ein blinder Mann, der an einem Elefanten herumtastet, stolpern sie nur herum und verlassen sich nur auf das, was sie fühlen und in weltlichem Sinne verstehen, und sie sprechen über diese Dinge in ihren Predigten. Viele Menschen behaupten, zu glauben, aber in Wirklichkeit sind viele nicht wiedergeboren. Die Wiedergeburt eines Menschen vor Gott hängt nicht davon ab, was ein Mensch tut oder wie er sich verhält, sie basiert nicht auf menschlichen Taten. Wir werden neu geboren, weil Gott uns das Wort des Wassers, des Blutes und des Geistes gegeben hat, uns, die wir grundlegend Sünder waren, zu gerechten Menschen gemacht hat, und wir werden neu geboren, indem wir an dieses Wort glauben. Jesus sagte, wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Viele Menschen glauben nicht, dass die Taufe Jesu die Wahrheit ist, durch die alle Sünden der Welt weggenommen werden. Woran glauben sie nicht? Sie glauben nicht an das Evangelium der Sühne, dass Jesus durch seine Taufe, sein Blut und den Geist uns, die wir einst Sünder waren, zu gerechten Menschen gemacht hat. Das ist, was er meinte, als er sagte, dass die Menschen ihm nicht glauben würden, wenn er ihnen von himmlischen Dingen erzählen würde. Unser Herr wurde persönlich von Johannes dem Täufer im Jordanfluss getauft, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und er wurde für diese Sünden gekreuzigt und starb, dann stand er von den Toten auf, um die Sünder von neuem geboren werden zu lassen. Jesus fragte, wenn ich euch von der himmlischen Werk erzähle, die ich mit Wasser und Geist getan habe, um euch alle Sünder von all euren Sünden zu retten, werdet ihr glauben? Dann bezog sich unser Herr auf das Alte Testament und erklärte es Nikodemus. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ebenso wie Mose die Schlange in der Wüste erhob, musste auch der Menschensohn erhoben werden. Jesus sagte, dass dies geschehen sei, damit diejenigen, die an ihn glauben, das ewige Leben empfangen. Jesus sagte, und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, Johannes Kapitel 3, Vers 14. Was bedeutet das? Jesus erklärte unter Berufung auf das Alte Testament, dass seine Taufe und sein Blut alle Sünden der Menschheit wegnehmen würden. Damit Jesus das Gericht für die Sünde am Kreuz empfangen und der Menschensohn von der Erde erhöht werden konnte, musste er zuerst von Johannes dem Täufer, dem letzten Hohepriester der gesamten Menschheit, getauft werden. Durch diese Taufe musste Jesus alle Sünden der Welt auf sich nehmen. Jesus konnte nicht gekreuzigt werden, weil er grundlegend ein Wesen ohne Sünde war. Damit er gekreuzigt werden konnte, musste er die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen, der die ganze Menschheit repräsentierte, und alle Sünden der Welt auf sich nehmen. Deshalb empfing Jesus die Taufe und nahm alle Sünden der Menschheit auf seinen Leib, und er vergoss sein Blut und starb am Kreuz, um an unserer Stelle für die Sünden der Welt gerichtet zu werden. Nur auf diese Weise konnte er alle Sünder von allen ihren Sünden retten. Jesus gewährte das Heil der Neugeburt allen, die an das himmlische Werk glauben, das er durch Wasser und Geist vollbracht hat. Nikodemus war jemand, der das Alte Testament gut kannte. Der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Diese Worte Jesu, dass er auf dieser Erde erhöht werden müsse, offenbaren die Wahrheit über die Wiedergeburt, dass Jesus alle Sünder von den Sünden der Welt retten würde, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing und alle Sünden der Welt auf seinen Leib nahm. Jesus Christus ist Gott selbst und unser Erlöser, und die Taufe, die Jesus empfing, führte dazu, dass er am Kreuz starb. Deshalb war dies Gottes Wort, das sagt, dass wer an Jesus als seinen Erlöser glaubt, einer wird, der in Jesu Taufe bekleidet ist und zusammen mit Christus stirbt und neu geboren wird. Später kam Nikodemus dazu, den Sinn dieser Worte zu verstehen und zu glauben. Wie eine Schlange, die auf einen Pfahl gehoben wird. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Weil er selbst durch seine Taufe alle Sünden weggenommen hat. Kennen Sie die Passage im Alten Testament, in der Mose eine bronzene Schlange auf einem Pfahl in der Wüste erhob? In Numeri 21 wird berichtet, dass die Israeliten wegen ihrer schwierigen Reise durch die Wüste entmutigt wurden. Deshalb beschwerten sie sich gegen ihren Führer Mose und gegen Gott. Wegen ihrer Sünde sandte Gott feurige Schlangen als Gericht für ihre Sünde. In der Wüste begannen diese feurigen Schlangen, die Menschen überall in der Wüste zu beißen und zu töten, wo die Israeliten ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Diejenigen, die gebissen wurden, schwollen schnell auf, schäumten im Mund und starben kurz darauf. Als Mose, der Führer, sah, dass sein Volk in Qualen an den Schlangenbissen starb, betete er zu Gott. Gott, bitte rette dieses Volk. Da sprach Gott zu Mose und sagte, er solle eine Erneschlange anfertigen, sie an einer Stange aufhängen und hoch erheben. Und er sagte, dass jeder, der auf die bronzene Schlange auf dem Pfahl schaut, am Leben bleiben könne. Mose übermittelte Gottes Wort den Israeliten genauso, wie Gott es befohlen hatte. Unter den Israeliten wurden diejenigen, die an die Worte ihres Führers Mose glaubten und auf die bronzene Schlange schauten, von dem Gift der Schlangen geheilt. Die Menschen müssen sich das Gift der Sünde, das Satan in sie gelegt hat, wegnehmen lassen. Die Menschen, die an die Worte des Mose glaubten und auf die Stange schauten, lebten. Mose hob die bronzene Schlange auf einem Pfahl hoch, gemäß Gottes Wort. Dies stellt die Wahrheit des Heils dar, dass unser Herr getauft wurde und am Kreuz starb, um die Sünden und Flüche der Sünder vollständig zu beenden, indem er alle Sünden und Flüche wegnahm, zu denen Satan die Israeliten verführt hatte, indem er sie dazu brachte, gegen Gott zu murren. Unser Herr kam auf diese Erde, um uns zu retten, die wegen des Bisses von Satan, dem Teufel, dazu bestimmt waren zu sterben und verflucht zu werden. Er wurde von Johannes dem Täufer getauft, um alle Sünden der Menschen der Welt auf seinen Leib zu nehmen, trug alle Sünden der weltlichen Sünder, starb am Kreuz und stand wieder auf und nahm so die Sünden aller, die an ihn glauben, weg. Genau wie im Alten Testament jeder, der auf die erhobene bronzene Schlange auf einem Pfahl schaute, am Leben blieb, so ließ sich Jesus im Neuen Testament von Johannes dem Täufer taufen, nahm alle Sünden der Welt auf sich und starb am Kreuz. Durch die Taufe Jesu Christi und sein am Kreuz vergossenes Blut gewährte er den Segen, wiedergeboren zu werden, denen, die an ihn als ihren Erlöser glauben und seine Taufe und sein Blut als Erlösung von der Sünde annehmen. Jesus nahm alle Sünden der Welt weg. Unser Herr trug persönlich die Sünden der Welt, indem er von Johannes am Jordan die Taufe empfing. Dann wurde er gekreuzigt und vergoss sein Blut, um diejenigen zu retten, die an sein Wasser und Blut als ihre Erlösung in ihren Herzen glauben. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus wurde getauft und vergoss sein Blut, um alle Sünden der Menschheit wegzunehmen, und öffnete die Tore des Himmels. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Unser Herr nahm durch seine Taufe alle Sünden der Menschheit auf sich und öffnete durch seine Kreuzigung die Tore des Heils. Durch dies hat er diejenigen gerettet, die an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, von all ihren Sünden. Jesus Christus hat alle Sünden dieser Welt weggenommen, damit jeder, der an die Wahrheit von Wasser, Blut und dem Heiligen Geist glaubt, in das Himmelreich eingehen kann. Mit anderen Worten, er hat uns durch das Evangelium von Wasser und Geist von allen Sünden dieser Welt gerettet. Ein wiedergeborenes Leben wird durch den Glauben an Jesu Taufe, an sein Blut und an die Tatsache gegeben, dass Jesus Gott ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Was bedeutet diese Passage? Warum wurde unser Herr am Kreuz gekreuzigt? Hat unser Herr Sünden begangen wie wir? War unser Herr schwach wie wir? War unser Herr unzureichend wie wir? Nein, das war er nicht. Warum also musste unser Herr am verfluchten Kreuzesbaum hängen? Es war, weil Jesus Christus die Taufe von Johannes empfing, um alle Sünden der Welt auf sich zu nehmen und zu tragen. Deshalb wurde er am Kreuz gekreuzigt, um das Gericht für die Sünde an unserer Stelle zu empfangen. Dies geschah, um alle, die an Jesus glauben, von all ihren Sünden zu retten und zu erlösen. Es geschieht, um dir und mir, die wir an die Taufe Jesu Christi sowie an das Wasser und das Blut als Erlösung von unseren Sünden glauben, das Leben zu geben. Da der Herr alle Sünden von uns, die wir an Jesus glauben, auf sich genommen hat, indem er selbst die Taufe am Jordan empfing, konnte der Herr an den verfluchten Baum, das Kreuz, gehängt werden. Und weil Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes auf sich nahm, konnte er sein Blut vergießen und stellvertretend für uns das Gericht am hölzernen Kreuz empfangen und uns dadurch von allen Sünden erretten. Deshalb hat er uns, die wir an das Werk der Sündenwegnahme glauben, das Jesus durch seine Taufe und sein Blut zu unserer Errettung vollbracht hat, neues Leben gegeben, und dieses Werk ist Gottes Werk, die Wiedergeburt. Die Bedeutung von Wasser und dem Heiligen Geist. Was bedeuten Wasser und der Heilige Geist? Wasser steht für die Taufe Jesu, und der Heilige Geist steht dafür, dass Jesus Gott ist. Die Bibel sagt, dass ein Mensch wiedergeboren wird, wenn er an die Taufe Jesu und an das Blut am Kreuz glaubt. Kinder Gottes zu werden und wiedergeboren zu werden geschieht durch das geschriebene Wort des Evangeliums Gottes, durch das die Sünden durch Wasser, Blut und den Heiligen Geist abgewaschen werden. In der Bibel symbolisiert der Heilige Geist, dass Jesus Gott ist und uns sagt, dass Jesus in menschlichem Fleisch auf die Erde kam, um der geistlichen Erlösung willen. Zudem bedeutet das Wasser in der Bibel, wie in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21 erwähnt, die Taufe Jesu Christi. Es bezieht sich auf die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, der die gesamte Menschheit repräsentierte. Diese Taufe übertrug alle Sünden der Menschheit auf Jesus und hob sie damit auf. Und das Blut Jesu am Kreuz zeigt, wie er alle Sünder von der Sünde erlöste, indem er das Gericht anstelle der Sünder empfing. Die Taufe und das Blut, die Jesus, der Gott ist, vollbracht hat, das ist das Wort, durch das wir wiedergeboren werden. Jesus Christus kam in menschlichem Fleisch auf die Erde, wurde getauft und empfing am Kreuz die gesamte Strafe für die Sünden der Menschheit, wodurch er alle, die glauben, von allen Sünden der Welt errettete. Daher müssen wir glauben, dass die Taufe und das Blut, die unser Herr empfangen hat, das Erlösungswerk waren, durch das alle Sünden aller Sünder weggenommen wurden. Genau das bedeutet es, wenn gesagt wird, dass nur diejenigen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, in das Reich Gottes eintreten und es sehen können. Unser Herr hat dich und mich durch das Wasser seiner Taufe, sein Blut und den Heiligen Geist errettet. Glaubst du das? Unser Herr, der Hohepriester des Himmels, empfing die Taufe von Johannes dem Täufer, dem Hohepriester der Erde, vergoss sein Blut, starb am Kreuz und stand von den Toten auf, um die Menschheit von allen Sünden der Welt zu retten. Er wurde zum Erlöser der Gläubigen, indem er diejenigen rettete, die an dieses Evangelium der Erlösung in ihren Herzen wirklich glauben. In Johannes Kapitel 10 sagte der Herr, ich bin die Tür der Schafe. Der Herr steht am Tor des Himmels. Wer öffnet dieses Tor des Himmels? Unser Herr öffnet es. Der Herr hat diejenigen, die mit dem Herzen an die Errettung glauben, die er durch seine Taufe, sein vergossenes Blut und seine Auferstehung vollbracht hat, von allen Sünden erlöst. Und er erlaubte denen, die an die von ihm bewirkte Rettung durch Wasser und Blut glauben, in das Himmelreich einzutreten. Jesus wendet sich von den Sündern ab, die zwar an ihn glauben, aber dennoch Sünde in ihrem Herzen haben, weil sie durch das Wort nicht erkennen, wie er ihre Sünden weggenommen hat. Der Herr wendet sich von denen ab, die nicht an seine Taufe, sein Blut und den Heiligen Geist glauben und deshalb nicht wiedergeboren werden können, von denen, die nicht dem Wort gemäß glauben, von denen, die die Göttlichkeit Jesu leugnen, und von denen, die leugnen, dass Jesus Gott ist. Wir müssen an das geschriebene Wort glauben, dass Jesus in menschlichem Fleisch auf die Erde kam, getauft wurde und sein Blut vergoss, um alle Sünden der Welt zu tilgen. Wir müssen glauben, dass er durch seine Taufe alle Sünden auf sich nahm und uns von der Sünde rettete, indem er das Gericht am Kreuz an unserer Stelle empfing, und dass er nach 3 Tagen wieder auferstand, in den Himmel aufstieg und denen, die glauben, ewiges Leben gab. Wie geschrieben steht, der Lohn der Sünde ist der Tod, Gott hat es zugelassen, dass diejenigen, die nicht an Jesus glauben, der die Menschheit von allen Sünden erlöst hat, als ihren Erlöser, zugrunde gehen. Jesus, der Gott ist, kam auf diese Erde und anstatt dass die Sünder wegen ihrer Sünden starben, nahm er durch seine Taufe alle Sünden der Welt auf sich und empfing das Gericht am Kreuz, wodurch er diejenigen erlöste, die glauben, von all ihren Sünden. Deshalb hat er es denen erlaubt, die im Herzen durch den Glauben an die vom Herrn vollbrachte Erlösung heilig geworden sind, in das Himmelreich einzutreten. Das Evangelium der Wiedergeburt durch die Sühne, die von allen Sünden der Welt erlöst, ist das Evangelium, das durch Wasser, Blut und den Heiligen Geist kommt. Das Evangelium von Wasser und Geist ist das Evangelium der Wahrheit, das wiedergeboren werden lässt. Genau wie die Israeliten, die vor Gott gesündigt hatten, durch das Ansehen der auf einem Pfahl erhobenen bronzenen Schlange von dem Gift geheilt wurden, kam unser Herr auf diese Erde und empfing die Taufe von Johannes dem Täufer, um alle Sünden der Menschheit zu tilgen, wurde hoch auf dem Kreuz erhoben und dort aufgehängt und vergoss sein Blut, um die Menschheit von allen Sünden, Strafen und dem Fluch der Sünden zu retten. Damit wir durch das Ansehen und Glauben an diese Wahrheit Erlösung empfangen können. Wiedergeboren zu werden geschieht durch das Evangelium von Wasser und Geist, das alle Sünden der Menschheit weggenommen hat. Dieses Evangelium der Wahrheit ist der Weg, auf dem die Menschheit Erlösung empfängt, und der Weg, auf dem du und ich Erlösung empfangen. Glaubst du das? Ja. Das Wort, dass wir durch Wasser und Geist wiedergeboren werden, ist genau das Evangelium des Himmelreichs. Wiedergeboren werden, neugeboren werden, Wiedergeburt, ein neuer Mensch werden, erlöst werden, gerecht werden ohne Sünde, all dies bezieht sich auf jemanden, der durch den Glauben an die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes wiedergeboren wird. Diejenigen, die an das Evangelium von Wasser, Blut und Geist glauben, das Jesus vollbracht hat, haben keine Sünde. Ein solcher Mensch ist jemand, der wiedergeboren wird. Genau wie Nikodemus diese Tatsache nicht kannte, wissen auch viele Menschen heute, die behaupten, an Jesus zu glauben, diese Wahrheit nicht. Aus weltlicher Sicht, wie hervorragend war Nikodemus als Person? Hier in Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 15, finden wir die aufgezeichnete Unterhaltung zwischen Jesus und Nikodemus. Später, als Jesus am Kreuz starb, kam dieser Nikodemus als Mitglied des Rates, um den Leib Jesu zu begraben. Er kam und sagte zu Pilatus: "Gib mir den Leib. Ich werde gehen und ihn begraben." Und er legte den Leib Jesu in ein steinernes Grab, das er zu seinem eigenen Gebrauch vorbereitet hatte. Jesus hat uns Gläubige von allen Sünden durch die Taufe mit Wasser und durch das Blut am Kreuz erlöst, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, und durch seine Auferstehung hat er uns, die an diese Wahrheit glauben, als heilige Kinder Gottes wiedergeboren gemacht. Dies ist das Evangelium der Wiedergeburt. Doch ebenso wie es damals, als Jesus auf die Erde kam, nur äußerst wenige Menschen gab, die diese Wahrheit der Wiedergeburt kannten und glaubten, so kennt und glaubt auch heute unter denen, die an Jesus glauben, nur etwa einer von 10.000 kennt und glaubt diese Wahrheit. In dieser heutigen Zeit gibt es viel zu viele Menschen, die die Wahrheit von Jesu Wasser und Geist nicht kennen. Dies ist wirklich eine bedauernswerte und beklagenswerte Situation. Jesus hat alle Menschen, die an diese Wahrheit glauben, wiedergeboren. Durch welchen Glauben hat der Herr uns wiedergeboren werden lassen? Als er getauft wurde, nahm er die Sünden der ganzen Welt auf sich, dann wurde er am Kreuz gerichtet und starb, und der auferstandene Herr gab uns, die an ihn glauben, durch das Evangelium von Wasser, Blut und dem Heiligen Geist neues Leben und ließ uns wiedergeboren werden. Jesus ist der Herr der Erlösung, der alle Sünden dieser Welt durch das Wasser seiner Taufe und sein Blut weggenommen hat und uns, die an diese Wahrheit glauben, wiedergeboren werden ließ. Johannes Kapitel 3, Vers 16 sagt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir haben das ewige Leben erlangt, indem wir an Jesus glauben. Wir sind wiedergeboren, indem wir an das Evangelium glauben, durch das der Herr uns mit Wasser und Geist gerettet hat. Wenn wir nicht an das Evangelium der Erlösung durch seine Taufe und sein Blut glauben, das Jesus uns gegeben hat, und wenn wir nicht glauben, dass Jesus Gott und unser Retter ist, werden wir in die ewige Hölle gehen. Doch Jesus, der Schöpfer, kam in menschlichem Fleisch auf die Erde, empfing die Taufe, starb am Kreuz und wurde auferweckt. Diese himmlischen Werke, die uns wiedergeboren machen, sind die Erlösung, die Jesus vollbracht hat. Deshalb sagte der Herr zu Nikodemus: "Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?" Was hat Gott für uns Menschen getan? Jesus kam persönlich im Fleisch auf diese Erde, empfing die Taufe und nahm durch diese Taufe die Sünden auf sich, erlitt für diese Sünden stellvertretend für uns das Todesgericht am Kreuz, stand von den Toten auf und wurde von Anfang bis zum Ende der Welt der ewige Erlöser für alle, die an ihn glauben. Das ist das Werk Gottes. Jesus hat nicht nur den Himmel, die Erde, das Universum und alle Dinge erschaffen, sondern es ist auch das Werk des Herrn, dass er unsere Seelen von der Sünde errettet und uns das ewige Leben gegeben hat. Dies ist das Evangelium von Wasser und Geist, das uns wiedergeboren macht. Das Werk, Sünder gerecht zu machen, genau diese Erlösung ist das Werk, das Jesus vollbracht hat. Jesus hat sie und mich, uns Menschen, vom Teufel und von den Sünden dieser Welt errettet. Jesus kam auf diese Erde, um die Sünder zu retten, nahm durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich, ging ans Kreuz, wurde dort gekreuzigt und starb, stand von den Toten auf und erlöste alle, die glauben, von Sünde und Gericht. Unser Glaube an diese Wahrheit ist unser Tun des Werkes Gottes. Das Heil, wiedergeboren zu werden, wird durch den Glauben an das Heil durch Wasser und Blut empfangen. Gott hat uns Menschen zwei Arten von Gnade gegeben, die eine ist die besondere Gnade und die andere ist die allgemeine Gnade. Die allgemeine Gnade Gottes ist das, was unser fleischliches Leben erhält, die Sonne, die Luft, die Natur, alle Pflanzen und Nahrung. Diese wird allgemeine Gnade genannt, weil es die Gnade des Herrn ist, die sowohl den Gerechten als auch den Sündern universell gewährt wird. Was ist dann die besondere Gnade? Das ist es, Jesus, der Gott ist, kam auf diese Erde, um uns von allen Sünden zu retten, uns, die wir wegen der Sünde in Verwirrung waren und unweigerlich zur Hölle gehen mussten. Er empfing die Taufe und nahm dadurch alle Sünden dieser Welt auf sich und vergoss sein Blut am Kreuz, indem er an unserer Stelle das Gericht auf sich nahm. Diese besondere Gnade besteht darin, dass er alle, die an diese Wahrheit glauben, wiedergeboren werden lässt, indem er sie von der Sünde errettet. Der besondere Segen. Was ist der besondere Segen? Der besondere Segen besteht darin, dass wir durch die Taufe Jesu, seine Kreuzigung und seine Auferstehung wiedergeboren werden. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dies ist die besondere Gnade Gottes, die uns durch ihn zuteil wurde. Jesus kam in menschlichem Fleisch auf diese Erde, wurde getauft und gekreuzigt, um all unsere Sünden wegzunehmen und uns ewiges neues Leben zu geben. Dies ist die besondere Gnade und das, was Jesus tat, um uns zu retten, die besondere Gnade der Erlösung. Indem wir diese Wahrheit glauben, empfangen wir die besondere Gnade Gottes, wiedergeboren aus Wasser und Geist die Gnade der Erlösung. Glaubst du das? Ja. Zu behaupten, an Jesus zu glauben, während man die besondere Gnade Gottes ablehnt und ein ethisches christliches Leben propagiert, ist ein vergeblicher Glaube. Wer durch die besondere Gnade Gottes wiedergeboren ist, kann unterscheiden, ob eine andere Person wiedergeboren ist oder nicht. Durch all meine Predigten hindurch, egal worüber ich predige, habe ich niemals versäumt, das Evangelium des Wiedergeborenwerdens durch die Taufe Jesu und das Kreuz zu verkünden. Ob ich über die Worte der Genesis, die Worte der Offenbarung oder irgendeine andere Schrift predige, die Schlussfolgerung führt immer zur besonderen Gnade Gottes, die durch die Wiedergeburt gegeben wurde, die Jesus ermöglicht hat. Dies liegt daran, dass die Taufe Jesu und sein Tod am Kreuz, durch die er die Sünder von ihren Sünden rettete, die Kernbotschaft der Bibel sind und diese Wahrheit des Evangeliums die Gnade der Erlösung von Gott am deutlichsten offenbart. Die Erlösung durch Jesu Taufe und das Kreuz ist Gottes besondere Gnade. Aber wie steht es mit den falschen Pastoren dieser Welt? Sie kennen das Wort von Gottes besonderer Gnade nicht. Sie nutzen christliche Ethik und menschliche Moral, um sich im Namen Gottes als Engel des Lichts zu verkleiden und ihre eigenen Werke zu tun, mit denen sie sich selbst zur Schau stellen. Ja, sie mögen Wunder vollbringen und Krankheiten heilen, aber solche Taten sind weit entfernt von Gottes besonderer Gnade und sind nichts anderes als böse. Liebe Brüder und Schwestern, diese Wahrheit, dass der Herr uns, die wir grundsätzlich Sünder waren, das Evangelium von der Wegnahme der Sünde gegeben hat, ist seine besondere Gnade. Durch diese besondere Gnade macht er die Gläubigen wiedergeboren. Gott hat uns, die wir von Natur aus Sünder waren, durch das Wasser der Taufe, das Blut und die Auferstehung zu neuen Menschen und Kindern Gottes gemacht. Diese Wahrheit, die die Gläubigen gerecht macht und von der Sünde befreit, ist die besondere Gnade des Herrn. Glaubt ihr das? Ja. Habt ihr auch diese besondere Gnade empfangen?
Ja.
Jesu Taufe, Blut, Tod und Auferstehung, das ist das Evangelium der besonderen Gnade, gegeben durch Wasser und Geist. Wir danken unserem Herrn von Herzen dafür, dass er uns durch diese besondere Gnade gerettet hat. Heutzutage kennen viele Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben, nicht die Wahrheit der Erlösung, die Gnade, die uns gegeben wurde, obwohl wir als grundlegende Sünder keine andere Wahl hatten, als in die Hölle zu gehen. Diese Gnade ist das Evangelium von Jesu Taufe und seinem Blut, das es uns ermöglicht, durch Wasser und Geist wiedergeboren zu werden. Daher ist es wirklich bedauerlich, dass sie ihren Glauben auf religiöse Überzeugungen, ethischen Glauben an das Christentum oder auf in der Vergangenheit erlernte Dogmen gründen und dadurch ein religiöses Leben führen, ohne wiedergeboren zu sein. Trotz der vielen Menschen, die auf der ganzen Welt und in unserem Land an Jesus glauben, und trotz einer so langen Geschichte, glauben sie immer noch an Jesus, ohne die Wahrheit der Wiedergeburt zu kennen, die Gottes besondere Gnade ist. In diesem letzten Zeitalter wird der Herr dieses Evangelium der Wahrheit allen bekannt machen, diejenigen, die glauben sollen, werden glauben, und diejenigen, die es nicht tun, werden unter dem Gericht bleiben, so wie sie sind. Ein Sünder kann nur gerecht werden und in das Himmelreich eingehen, indem er durch das Wort des Wassers und des Geistes wiedergeboren wird. Viele Christen sehnen sich danach, wiedergeboren zu werden und streben danach, dies zu erreichen. Doch obwohl sie oft sagen, dass man wiedergeboren werden muss, um in den Himmel zu gelangen, wissen sie tatsächlich nicht, durch welches Wort und auf welche Weise man genau und konkret wiedergeboren wird. Deshalb leben viele Menschen einen abergläubischen Glauben, denken in ihrem eigenen Herzen, da ich an Jesus glaube, muss ich wiedergeboren worden sein, oder, damals fühlte sich mein Körper und mein Herz brennend an, also muss ich wiedergeboren worden sein, und verlassen sich auf ihre Gefühle, um anzunehmen, dass sie wiedergeboren wurden. Was ist das Wort Gottes, das die wahrhaftige Wiedergeburt schenkt? Was ist der Unterschied zwischen Glaube und Religion? Glaube bedeutet, an das zu glauben, was Jesus getan hat, um uns zu retten, während Religion bedeutet, sich auf die eigenen Gedanken und Werke zu verlassen. Die Bibel sagt in einer Johannes Kapitel 5, Verse 4 bis 6 eindeutig, dass die Elemente der Wiedergeburt Wasser, Blut und der Geist Gottes sind. Wahrhaft neugeboren zu werden geschieht durch Gottes Wasser, Blut und Geist. Wenn wir, die an Jesus glauben, wiedergeboren werden wollen, müssen wir verstehen und uns daran erinnern, dass wir nur durch den Glauben an das klar geschriebene Wort Gottes, die Wahrheit von Wasser, Blut und Geist, wiedergeboren werden können. Wir müssen verstehen, dass wir nicht durch Visionen, die wir sehen, Zungenreden oder irgendwelche körperlichen Sinneserfahrungen wiedergeboren werden können. Johannes 3 sagt uns, dass niemand in das Himmelreich eintreten kann, es sei denn, er wird aus Wasser und Geist geboren. Um wiedergeboren zu werden, muss man im Allgemeinen zweimal an Jesus glauben. Wenn Menschen zum ersten Mal an Jesus glauben, tun sie dies oft auf religiöse Weise. Durch Gottes Gebot, das Gesetz, erkennen sie ihre Sünden. Anfangs glauben sie auf religiöse Weise an Jesus und erkennen nur, dass sie böse Sünder sind. Dies liegt daran, dass sie ihre Sündhaftigkeit durch Gottes Gebot, das Gesetz, erkennen. Ihr alle, wenn ihr an Jesus glaubt, dürft ihr nicht an ihn glauben, als wäre er nur eine von vielen Religionen in dieser Welt. Das Christentum ist keine Religion. Es ist die Wahrheit der Erlösung, die Leben schenkt. Wenn Menschen das Christentum nur als eine von vielen Religionen verstehen und daran glauben, wird nach dem Glauben an Jesus nichts übrig bleiben. Stattdessen werden sie mit Verwirrung, Leere und unzähligen unauslöschlichen Sünden vor Gott zurückbleiben, die ihr Herz erfüllen. Ist das nicht wahr? Niemand würde an Jesus glauben wollen und zu einem heuchlerischen religiösen Menschen wie die Pharisäer werden. Sicherlich hätten sie wahrhaft wiedergeborene Christen werden wollen. Jedoch werden sie am Ende große Sünder sein, die in Sünde leben als Heuchler vor dem Herrn und den Menschen. Dieses Ergebnis tritt ein, weil sie weiterhin an Jesus geglaubt haben, ohne die Wahrheit der Wiedergeburt zu kennen. Wenn Menschen an Jesus glauben und ein Glaubensleben führen, ohne wiedergeboren zu sein, werden sie Jesus nur als Teil einer guten Religion sehen. Infolgedessen werden ihre eigenen Gedanken verwirrt, und ihre Herzen werden mit nichts als Leere zurückbleiben. Diejenigen, die bis jetzt an Jesus geglaubt haben, ohne wiedergeboren zu sein, haben falsch an Jesus geglaubt. Daher sind sie vor Gott und den Menschen zu Heuchlern geworden, die vorgeben, frommer und vorbildlicher zu sein, und sind zu falschen religiösen Menschen geworden. Religiöse Menschen sind diejenigen, die sich vollständig verbergen und heuchlerisch handeln, und wenn du einer von ihnen bist, musst du unbedingt umkehren. Wenn du an Jesus als eine Religion glaubst, kannst du der Sünde nicht entkommen, sondern wirst immer ein Sünder bleiben, immer heuchlerisch sein und immer in Seufzern leben. Um nach dem Glauben an Jesus von all deinen Sünden befreit zu werden, musst du klar an die aufgezeichnete Wahrheit glauben, die durch Wasser, Blut und den Geist gekommen ist. Wenn du erkennst, dass die Taufe Jesu das Geheimnis der Errettung ist. Was lässt uns wiedergeboren werden? Die Taufe Jesu, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Die Bibel sagt, dass das, was Menschen wiedergeboren macht, das unvergängliche und unverwelkliche Wort ist. Schauen wir uns an, was Apostel Petrus über die Taufe Jesu geschrieben hat. Zunächst steht in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21 geschrieben, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Die Bibel berichtet in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21, dass die Taufe Jesu unsere Erlösung ist. Diejenigen, die an Jesus glauben, müssen die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, kennen und daran glauben, nicht die Taufe, die wir empfangen haben. Wenn wir glauben, dass die Taufe, die Jesus empfangen hat, das Wort ist, das uns neues Leben schenkt, indem sie all unsere Sünden als grundsätzliche Sünder wegnimmt, empfangen wir das Heil, indem der Heilige Geist uns versiegelt. Denn wenn wir erkennen und glauben, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, das Wort der Errettung ist, durch das er die Sünde weggenommen hat, werden wir von allen Sünden ein für allemal errettet, ein für allemal gerecht gemacht und empfangen ein für allemal das ewige Leben. Mit anderen Worten, indem wir die Wahrheit des Neugeborenwerdens durch die Erlösung, die Gott uns gegeben hat, in unseren Herzen annehmen und daran glauben, empfangen wir ein für allemal die Errettung von allen Sünden der Welt. Deshalb habe ich gesagt, dass wiedergeboren zu sein bedeutet, zweimal geboren zu werden. Zuerst glaubt man an Jesus als eine Religion, aber später, indem man die Wahrheit erkennt und daran glaubt, wird man wiedergeboren. Die Bedeutung des Namens Jesus ist, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden, Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Wenn wir an Jesus glauben und richtig verstehen und glauben, was Jesus getan hat, verschwinden alle Sünden, und eine Person wird zu einer neuen Kreatur, wird sündlos und wiedergeboren. Zuerst glaubt man an Jesus und führt ein religiöses Leben, aber beim zweiten Mal hört man und glaubt von Herzen, dass die Taufe und das Blut, das Jesus für uns empfangen hat, das Evangelium des Heils ist, das alle Sünden der Welt weggenommen hat, und wird wiedergeboren. Was ist die Wahrheit, durch die der Herr uns wiedergeboren macht? Es ist die Tatsache, dass Jesus, der Gott ist, auf diese Erde kam, von Johannes die Taufe empfing, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstanden ist. Wiedergeboren zu werden kommt vom Glauben an Jesus, der uns durch Wasser und Blut gerettet hat, als unseren Gott und unseren Erlöser. Wir müssen verstehen, wie die Menschen des Alten Testaments wiedergeboren wurden. Die Handauflegung und das Blut, die im Alten Testament die Sünde weggenommen haben. Was sind Gottes Eigenschaften? Gerechtigkeit und Liebe. Was ist also das Evangelium der Wiedergeburt im Alten Testament? Zunächst wollen wir das Evangelium der Errettung untersuchen, das im Levitikus Kapitel 1 zu finden ist. Wir müssen durch die Heilige Schrift verstehen, wie die Menschen im Zeitalter des Alten Testaments wiedergeboren wurden. Im Levitikus Kapitel 1, Verse 1 bis 3 steht geschrieben: Und Jehova rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelte der Zusammenkunft und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem Jehova eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh, eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor Jehova. Das Buch Levitikus erklärt klar durch die Opfergesetze, wie Menschen mit Gott vereint werden konnten. Die Opfergesetze, die im Alten Testament erscheinen, sind Wahrheiten, die wir kennen müssen, um wiedergeboren zu werden. Deshalb müssen wir alle diese Worte gut kennen und daran glauben. Gott rief Mose und sprach zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft, in dem er wohnte. Dies geschah, um die Sünden der Israeliten wegzunehmen. Wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringt, so sollt ihr eure Opfergabe von Vieh bringen, vom Rind oder vom Kleinvieh. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Ochsen ist, so soll er ein männliches Tier ohne Fehl darbringen, er soll es am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft opfern, damit es vor dem Herrn wohlgefällig angenommen wird. Im Alten Testament brachten die Israeliten, wenn sie Gottes Gesetz brachen und Sünde begingen, Gott täglich ein makelloses Tier dar, damit ihnen die Sünde weggenommen wurde. Sie konnten jedoch nicht einfach irgendein Tier Gott opfern, sie mussten ein makelloses Tier darbringen, wie es Gott geboten hatte. Und sie mussten es gemäß dem Gesetz opfern, damit es für Gott annehmbar war. Das Opfer, das für Gott annehmbar sein sollte, musste erstens ohne Fehl sein und zweitens musste man seine Sünden übertragen, indem man die Hände auf den Kopf des Opfers legte, und empfing so die Wegnahme aller Sünden, indem man das Opfertier tötete, sein Blut an die Hörner des Altars strich und den Rest auf den Boden goss. Das Opfergesetz innerhalb der Wohnung, das Gott gab, war das Gesetz des Heils, durch das Gott dem ganzen Volk Israel Gnade erwies, indem er ihre Sünden wegnahm. Das Gesetz wurde in Form von 613 Geboten gegeben, bestehend aus Dingen, die man tun soll und Dingen, die man nicht tun soll, vor Gott sowie Geboten, die die Menschen in ihrem Leben einhalten mussten. Gott gab den Israeliten das Gesetz, und obwohl sie wussten, dass Gottes Gesetz richtig war, hatten sie nicht die Fähigkeit, gemäß Gottes Gesetz zu leben. Dies liegt grundlegend daran, dass der Mensch 12 Arten von Sünden von Adam geerbt hat. Infolgedessen verloren die Menschen die Fähigkeit, vor Gott das Richtige zu tun. Somit wurden die Menschen unfähig, nach dem von Gott gebotenen Gesetz zu handeln. Stattdessen wurden sie zu Menschen, die nur fundamentale Sünden begehen konnten, die sie selbst nicht begehen wollten. Alle Menschen waren dazu bestimmt, als Sünder geboren zu werden und als Sünder zu sterben. Doch weil Gott die Menschheit liebte, gab er das Gesetz des Opfers, damit alle Menschen von ihren Sünden errettet werden konnten. Gott gab das Opfergesetz der Wohnung, damit das Volk Israel und die ganze Menschheit durch das von Gott eingesetzte Opfergesetz die Wegnahme der Sünde empfangen konnten. Durch das Opfergesetz sprach Gott zu uns über seine Gerechtigkeit und Liebe und gewährte der Menschheit Erlösung. Gott gab das Opfergesetz, durch das die Sünden weggenommen werden konnten, und übertrug die Opferhandlungen dem Stamm Levi. Unter den 12 Söhnen Jakobs wurde nur dem Stamm Levi die priesterliche Autorität gegeben, Opfer darzubringen. Mose und der Hohepriester Aaron stammten aus dem Stamm Levi. Und Gott gab das Opfergesetz zur Wegnahme der Sünden dem Hohenpriester aus dem Stamm Levi. Daher, wenn wir gut verstehen, wie der Stamm Levi in der Wohnung Opfer für Gott darbrachte, können auch wir wiedergeboren werden. Daher, wenn wir gut verstehen, wie der Stamm Levi in der Wohnung Opfer für Gott darbrachte, können auch wir wiedergeboren werden. Dies ist die wichtigste Botschaft, mit der sich Gott im Alten Testament beschäftigt, und im Neuen Testament wurde ihre Erfüllung durch den Segen des Neugeborenwerdens aus Wasser und Geist durch Jesus Christus vollbracht. Gott rief Mose aus dem Zelt der Zusammenkunft und befahl ihm, seinen Bruder Aaron als Hohepriester einzusetzen, dem er auftrug, alle Sünden des Volkes auf den Opferbock zu übertragen. Lasst uns die aufgezeichneten Worte dessen betrachten, was Gott Mose zu tun befahl. In Levitikus Kapitel 1, Vers 2 heißt es, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Jehova eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh, eure Opfergabe darbringen. Gott hatte bereits das Opfer bestimmt, das unsere Sünden tragen würde. Gott sagte, dass, wenn jemand möchte, dass ihm alle seine Sünden vor Gott weggenommen werden, er einen makellosen Stier oder ein Schaf als Opfer darbringen muss. Des Weiteren steht geschrieben, wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor Jehova. In der Bibel bedeutet das Wort Brandopfer, das Opfer, bei dem anstelle des Sünders ein Tier durch die Handauflegung die Sünden des Sünders übertragen bekommt und an seiner Stelle das Gericht empfängt. Hier bedeutet annehmbar, mit Freude empfangen. Wie sollte das Opfer also dargebracht werden, damit Gott es mit Freude annimmt? Die Antwort wird in Vers 4 gegeben. Es heißt, und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Bitte merken Sie sich hier den Ausdruck, die Hand auflegen. Außerdem bedeutet angenehm sein, dass Gott das Opfer anstelle des Sünders freudig annimmt. Wenn ein Sünder seine Hände auf den Kopf des Brandopfers legt, werden die Sünden des Sünders auf das Opfertier übertragen. Deshalb muss der Sünder, bevor er das Opfer Gott darbringt, zuerst dieses Gesetz der Übertragung seiner Sünden erfüllen, indem er dem Opfertier die Hände auflegt, nur dann konnte Gott das Opfer anstelle des sündigen Menschen freudig annehmen. Im Alten Testament, wenn Menschen sündigten oder es versäumten, nach Gottes Gesetz zu leben, mussten sie makelloses Vieh wie Ziegen, Schafe, Rinder oder Tauben als Opfer vor Gott darbringen. Und bevor sie ihr Opfer vor Gott darbrachten, mussten sie ihre Sünden durch das Auflegen ihrer Hände auf den Kopf des Tieres übertragen. Dann mussten sie, nachdem sie das Opfertier, dem ihre Sünden übertragen worden waren, getötet hatten, dessen Blut an die Hörner des Altars streichen und den Rest auf die Erde gießen, damit ihnen gemäß dem von Gott eingesetzten Gesetz die Wegnahme der Sünde zuteil werden musste. Da der Lohn der Sünde der Tod ist, mussten Opfer gemäß dem von Gott festgelegten Gesetz dargebracht werden, um für die Sünde zu zahlen und von ihr befreit zu werden. Levitikus Kapitel 1, Vers 5 berichtet, und er soll das junge Rind schlachten vor Jehova, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Wir müssen verstehen, dass die in der Bibel aufgezeichneten Opfergesetze wesentliche Wahrheiten sind, die wir kennen und in unseren Herzen bedenken müssen. Am Eingang der Wohnung stand der Brandopferaltar, der an jeder der vier Ecken ein Horn hatte. Wenn ein Sünder seine Hände auf den Kopf des Opfertieres legte und seine Sünden auf es übertrug, tötete der Priester anschließend das Tier und strich dessen Blut auf die vier Hörner des Brandopferaltars. In der Bibel stehen die Hörner des Altars für das Gericht, daher bedeutet das Auftragen des Blutes auf die Hörner, dass das Opfertier anstelle des Sünders getötet wurde und mit seinem Blut den Preis für die Sünde bezahlt hat. Deshalb nahm Gott die Sünden der Person weg, als er das Opfer ohne Fehl, die Handauflegung und das auf die Hörner aufgetragene Blut sah. Das Opfertier muss Blut vergießen, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Da das Leben allen Fleisches im Blut ist, muss Blut vergossen werden. In Hebräer 9 heißt es, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. So wurde Gottes Gesetz, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, durch den Tod des Opfertieres erfüllt. Dieses Blut hätte vom Sünder vergossen werden müssen, aber stattdessen empfing das Opfertier die Handauflegung, wurde anstelle des Sünders getötet, und der Priester strich sein Blut an die vier Hörner des Altars. Diese Hörner beziehen sich, wie im Neuen Testament in Offenbarung Kapitel 20, Verse 11 bis 15 gezeigt, auf das Buch der Werke. Daher ist das Auftragen von Blut auf die Hörner des Altars gleichbedeutend mit dem Auftragen des eigenen Blutes auf das Buch der Werke, welches das Gericht darstellt. Diese Wahrheit der Errettung, bei der das Blut auf die Hörner des Altars aufgetragen wird, bezeugt, dass das Opfertier durch die Handauflegung die Sünden des Sünders empfing und sein Blut als Gericht für diese Sünden vergoss, wodurch der Preis für die Sünde bezahlt wurde. Die Sünden, die Menschen vor Gott begehen, werden an zwei Orten aufgezeichnet. Einer ist auf der Tafel der Herzen der Menschen, und der andere ist im Gerichtsbuch vor Gott. So sind alle menschlichen Sünden sowohl vor Gott als auch in den Herzen der Menschen eingraviert. Deshalb stellt die Bibel fest, dass menschliche Sünden an zwei Orten aufgezeichnet sind. In Jeremia Kapitel 17, Vers 1 steht geschrieben, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze, sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Und in Levitikus Kapitel 17, Vers 11 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blute. Da das Blut das Leben eines Menschen ist, besteht der Grund dafür, dass das Blut des Opfertiers, dem durch Handauflegung die Sünden übertragen wurden und das getötet wurde, auf die Hörner gestrichen wurde, darin, dass das Blut nach Gottes Gesetz die Sünde wegnimmt, Hebräer Kapitel 9, Vers 22. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holze zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova, Levitikus Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Der Priester zerlegt das Opfertier in Stücke und verbrennt es auf dem Brandopferaltar als Opfer für Gott, das entweder Brandopfer oder Feueropfer genannt wird. Dieses Opfer zeigt symbolisch, dass wir, wenn wir vor Gott sündigen, unser Blut vergießen und wie dieses Tier getötet werden sollten, um dann in das Feuer der Hölle einzugehen und das Gericht für unsere Sünden zu empfangen. Dieses Brandopfer war Gottes gerechtes Opfer des Gerichts für die Sünde. Durch das Brandopfer des Opfers, die Handauflegung auf das Opfer, dessen Tod, sein Blut und das Verbrennen mit Feuer hat Gott seine gerechte Liebe und das Gesetz der Errettung erfüllt und dadurch sowohl das Gesetz seiner Gerechtigkeit als auch das Gesetz seiner Liebe vollkommen vollendet. Weil Gott gerecht ist, musste er das Sühneopfer, das durch die Handauflegung unsere Sünden auf sich genommen hatte, an unserer Stelle mit Feuer richten, anstatt dass wir selbst starben. Weil Gott die Menschen liebt, musste er alle Sünden der Sünder durch das Opfer des Brandopfers richten. Der Opfergesetz des Alten Testaments ist ein Schattenbild von Jesus Christus. Daher musste unser Herr in der Zeit des Neuen Testaments, weil er uns liebt, die Taufe von Johannes dem Täufer, dem Repräsentanten der Menschheit, empfangen, alle Sünden der Welt auf sich nehmen und als Opfer anstelle der Sünder sterben, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Die durch die Taufe und das Blut Jesu vollbrachte Errettung von der Sünde war dazu da, alle, die an Jesus glauben, ein für allemal von allen Sünden der Welt zu erretten. Wohnung, Bezeichnung für die Stiftshütte in der Bibel. Englisch, Tabernakel, Hebräisch, Mishkan. Sühne für die Sünde eines Tages im Alten Testament. Wen symbolisiert das unbefleckte Sündopfer des Alten Testaments? Jesus Christus. Lass uns Levitikus Kapitel 4, Verse 27 bis 31 betrachten, Und wenn jemand vom Volke des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von den Verboten Jehovas tut, die nicht getan werden sollen, und sich verschuldet und seine Sünde wird ihm kundgetan, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziege ohne Fehl, ein Weiblein, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer schlachten an dem Orte des Brandopfers. Und der Priester nehme von seinem Blute mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und all sein Blut soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett von dem Friedensopfer abgetrennt wird, und der Priester soll es auf dem Altar räuchern zum lieblichen Geruch dem Jehova. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. Nicht nur die Israeliten, die Nachkommen Adams sind, sondern alle Menschen auf dieser Welt werden als vollständige Massen von Sünden geboren. Daher sind die inneren Herzen der Menschen mit Sünde gebündelt. Die Menschen sind mit zahlreichen Sünden gebunden, wie böse Gedanken, lüsterne Herzen, Mord, Stolz, Diebstahl, Lügen und vieles mehr. Im Alten Testament mussten solche Menschen, um die Sünden, die sie an einem Tag begangen hatten, wegnehmen zu lassen, ein Opfertier ohne Fehl vor Gott bringen und im Beisein des Priesters am Altar der Wohnung ihre Hände auf den Kopf des Tieres legen, um ihre Sünden auf einmal zu übertragen. Dann musste dieses Tier getötet werden, und der Priester brachte den restlichen Teil des Opfers stellvertretend für das Volk Gott dar, nahm die Sünden dieses einen Tages von ihnen weg und versöhnte sie mit Gott. Wenn es in Gottes Gesetz keine Gebote gäbe, die den Menschen sagen, was sie tun und was sie nicht tun sollen, würden die Menschen nicht wissen, welche Sünden sie begangen haben, selbst nachdem sie gesündigt haben. Deshalb hat Gott uns das Gesetz gegeben, das uns die Sünde bewusst macht, Römer Kapitel 3, Vers 20. Wir müssen durch Gottes Gesetz verstehen, was Sünde ist. Wir werden uns unserer Sünden bewusst, wenn wir uns selbst anhand von Gottes kodifiziertem Gesetz der Dinge, die man tun soll, und Dinge, die man nicht tun soll, das er aufgestellt hat, prüfen. Die Menschen erkennen ihre Sünden nicht, indem sie sie nach ihrem persönlichen Gewissen messen, sondern indem sie sich an Gottes Gesetz prüfen. Daher begehen Menschen Sünden nicht absichtlich, sondern weil sie als Sünder geboren wurden, begehen sie unwissentlich Sünden in ihrem Leben. Alle Fehltritte, die Menschen aufgrund ihrer Schwäche begehen, sind Sünden. All dies, sowohl die Sünden, die Menschen wissentlich begehen, als auch alle Sünden, die sie unwissentlich begehen, werden als Unwissenheitssünden bezeichnet. Die Menschen sind von Grund auf unvollkommen. Daher begehen selbst die Israeliten aufgrund ihrer Schwäche unbewusst ihre Missetaten. Die Sünden und Missetaten der Menschen werden wie folgt kategorisiert: Böse Gedanken im Herzen werden als Sünde bezeichnet, und das tatsächliche Begehen dieser Sünden durch Taten wird als Übertretung bezeichnet. Und all diese zusammen werden die Sünden der Welt genannt. Aber selbst wenn Gott die Sünden eines Menschen wegnehmen will, kann er die Sünden derer nicht wegnehmen, die behaupten, keine Sünde zu haben. Wie kann jemandem die Sünde weggenommen werden, der darauf besteht, keine zu haben? Daher muss ein Mensch zuerst vor Gott anerkennen und akzeptieren, dass er ein Sünder ist, der für die Hölle bestimmt ist. Im Alten Testament wurden alle Sünden durch die Handauflegung übertragen. Jetzt habe ich keine Sünde mehr. Durch diesen Glauben wurden sie von der Sünde befreit, denn sie übertrugen ihre Sünden durch die Handauflegung auf das Opfertier und mussten daher nicht mehr für ihre Sünden sterben. Durch das Opfertier, die Handauflegung und das Blut wurden sowohl Gottes Liebe als auch sein gerechtes Gericht erfüllt, und dies ist die Wahrheit der Erlösung. Da Gott den Menschen aus Staub gemacht hat, sind die Menschen nichts anderes als eine Handvoll Staub. Das Vergießen des Blutes des Opfertieres, das durch die Handauflegung alle Sünden empfangen hatte, am Boden des Altars, auf die Erde, und das Auftragen des Blutes auf die Hörner des Altars bedeutet, dass die sowohl vor Gott als auch in unseren Herzen eingravierten Sünden ausgelöscht wurden. Dies liegt daran, dass der Preis für die in unseren Herzen verzeichneten Sünden bezahlt wurde. und der Priester soll es auf dem Altar räuchern zum lieblichen Geruch dem Jehova, bedeutet in der Bibel, dass das Öl direkt den Heiligen Geist repräsentiert. Daher müssen wir, um für die Sünden, die wir begangen haben, Sühne zu erlangen, Opfer gemäß den von Gott festgelegten Gesetzen darbringen und in unserem Herzen die von Gott angeordnete Opfermethode der Errettung glauben und annehmen. Gott gebot, Lämmer, Ziegen oder Rinder ohne Fehl auszusondern und als Opfer darzubringen. Im Alten Testament war das Opfertier eine auserwählte Opfergabe. Eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Der Grund für die Anforderung, dass das Opfer ohne Fehl sein musste, ist, dass Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist empfangen wurde und auf diese Erde kam, dieses Opfer sein sollte. Im Alten Testament konnten die Menschen die Wegnahme der Sünde empfangen, indem sie ihre Hände auf Lämmer oder Ziegen ohne Fehl legten, um ihre Sünden zu übertragen, und indem der Priester mit dem Blut Opfer darbrachte. Ähnlich nahm Jesus im Neuen Testament alle Sünden der Welt ein für allemal auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und indem er sein Blut vergoss und an unserer Stelle das Gericht empfing, machte er es möglich, dass alle, die an Jesus als ihren Erlöser glauben, Erlösung von allen Sünden empfangen können. Nur die Nachkommen Aarons konnten Hohepriester werden. Im Alten Testament konnte nicht einfach jeder ein Priester werden, nur die Leviten konnten Priester sein. Unter den Leviten dürften jedoch nur die Nachkommen Aarons das Amt des Hohepriesters übernehmen. Wenn jemand aus dem Stamm Juda sagen würde, ich bin von königlichem Blut, also werde ich das Opfer darbringen, würde er entweder mit Aussatz geschlagen oder von Gott sofort getötet werden. Gott hatte im Gesetz festgelegt, dass im Opfersystem der Hohepriester ein Nachkomme Aarons sein musste. Die Sühne für die jährlichen Sünden der israelitischen Nation. Im Alten Testament mussten die Menschen, wenn sie sündigten, täglich ein Tier ohne Fehl vor den Priester bringen. Das Verfahren begann mit dem Auflegen der Hände auf den Kopf des Opfers, um ihre Sünden zu übertragen, dann wurde dem Opfertier die Kehle durchgeschnitten. Der Priester trug dann das Blut auf die Hörner des Altars auf, goss es auf den Boden, zerteilte das Fleisch in Stücke, trennte das Fett ab, legte es auf den Altar und verbrannte es zusammen mit dem Fett als Opfergabe. So empfingen die Israeliten durch diese Opfer täglich die Wegnahme ihrer Sünden. Wenn die Israeliten sündigten, benötigten sie ein einzelnes Opfertier, und wenn sie erneut sündigten, war ein weiteres Tier erforderlich. Da dies immer wieder geschah, reichte die Anzahl der Opfertiere bei weitem nicht aus im Vergleich zu den Sünden, die sie begingen. Daher wurden die Israeliten müde, täglich Opfer für ihre Sünden darzubringen, und wurden nachlässig beim Opfern vor Gott. Da die Verpflichtung des Volkes, Gott Opfer darzubringen, endlos war, begannen sie in ihren Herzen den Wunsch zu entwickeln, mit dem Opfern aufzuhören. Egal wie sehr wir uns bemühen, nach Gottes Gesetz zu leben, können wir nicht anders, als zu sündigen, und obwohl wir täglich versuchen, durch Reue diese Sünden zu bereinigen, fallen unsere Reuegebete im Vergleich zu unseren Sünden weit zurück. Daher ist wahre Freiheit von Sünde nur durch den Glauben an das von Gott festgelegte Erlösungsgesetz möglich. Egal wie sehr ein Mensch an Gott glaubt und versucht, nach den von Gott festgelegten Gesetzen zu leben, stößt er aufgrund unzureichender Fähigkeiten an eine Grenze. So erkennt er letztendlich seine eigene Schwäche und Unfähigkeit, nach dem Gesetz zu leben, und erkennt an, dass er für die Hölle bestimmt ist. Deshalb hat Gott von seiner Seite aus ein Opferritual für die Israeliten eingesetzt, das alle ihre aufgestauten Sünden für das ganze Jahr auf einmal wegnehmen sollte, Levitikus Kapitel 16, Verse 17 bis 22. In Levitikus Kapitel 16, Vers 29 heißt es, und dies soll euch zur ewigen Satzung sein. Diese Verordnung bezieht sich auf ein etabliertes Gesetz, und was etabliert wurde, findet sich in Levitikus Kapitel 16, Verse 29 bis 31, im siebten Monat, am zehnten des Monats, sollt ihr eure Seelen kasteien und keinerlei Arbeit tun, der Eingeborene und der Fremdling, der in eurer Mitte weilt, denn an diesem Tage wird man Sühnung für euch tun, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden werdet ihr rein sein vor Jehova. Ein Sabbat der Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt eure Seelen kasteien, eine ewige Satzung. Die Israeliten empfingen großen Frieden in ihren Herzen, als der Hohepriester am 10. Tag des 7. Monats einmal stellvertretend für das Volk Israel ein Opfer darbrachte und dabei alle Sünden, die sich im Laufe des Jahres angesammelt hatten, vollständig wegnahm und dem Volk durch ihren Glauben großen Frieden schenkte. In Levitikus Kapitel 16, Vers 6 heißt es: Und Aaron soll den Pharren des Sündopfers, der für ihn ist, Herzo bringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus. Aaron musste als Hohepriester der alttestamentlichen Zeit einen männlichen Rind für seine eigene Sühne opfern und ebenso durch Handauflegung und Blut ein Brandopfer vor Gott darbringen. So brachte der Hohepriester Aaron am 10. Tag des 7. Monats stellvertretend für das Volk Israel das jährliche Sühneopfer dar. Normalerweise dürften selbst die Priester nicht im Heiligtum sein. Deshalb brachte Aaron am 10. Tag des 7. Monats zuerst ein Opfer für sich selbst und sein Haus dar und danach ein Opfer für das ganze Volk, damit ihnen ihre Sünden eines Jahres weggenommen wurden. Levitikus Kapitel 16, Verse 7 bis 10 besagt: Und er soll die zwei Böcke nehmen und sie vor Jehova stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Böcke, ein Los für Jehova und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock Herzo bringen, auf welchen das Los für Jehova gefallen ist, und ihn opfern als Sündopfer. Und der Bock, auf welchen das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor Jehova gestellt werden, um auf ihm Sühnung zu tun, um ihn als Azazel fortzuschicken in die Wüste. Hier wurden am 10. Tag des 7. Monats zwei Ziegen genommen. Zu dieser Zeit brachte der Hohepriester Aaron zuerst ein Opfer für sich selbst und seine Familie dar, um die Wegnahme der Sünden zu empfangen, und warf dann Lose über die zwei Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für den Sündenbock. In der Bibel bedeutet Azazel hinausschicken oder wegschicken. Dies bedeutet, das Opfer für das ganze Volk vor Gott darzubringen. Von den beiden Ziegen wurde eine dem Herrn geopfert, und in der Wohnung legte der Hohepriester stellvertretend für das Volk seine Hände auf sie, um die Sünden des gesamten Jahres der Nation Israel auf sie zu übertragen. Nachdem er ihm die Hände aufgelegt, es getötet und sein Blut aufgefangen hatte, ging er in das Heiligtum vor die Lade Gottes und sprengte das Opferblut siebenmal auf die Lade, damit die Sünden des israelitischen Volkes eines Jahres weggenommen wurden. Die andere Ziege wurde verwendet, als der Hohepriester Aaron vor dem israelitischen Volk seine Hände auf sie legte und alle Sünden, die das israelitische Volk im Laufe des Jahres begangen hatte, auf diese Opferziege übertrug, damit diese Ziege anstelle der israelitischen Nation das Gericht empfinge. Indem er dieses Opfer Gott darbrachte, wurden alle Sünden Israels eines Jahres weggenommen, und so brachte er ihnen das Heil. Um Sühne für die jährlichen Sünden der Israeliten zu erlangen, waren zwei Opfertiere und zwei Arten von Opfern erforderlich, die vom Hohepriester dargebracht wurden. Und diese Opfer mussten gemäß den von Gott festgelegten Gesetzen durchgeführt werden. Das Opfertier musste gemäß Gottes Gesetz ohne Fehl sein, und es musste durch die Handauflegung des Hohepriesters die Sündenübertragung empfangen, getötet werden und sein Blut siebenmal auf der Ostseite der Bundeslade gesprengt werden. Ohne das Opfer, das vom Hohepriester dargebracht wurde, hätten die Israeliten niemals Sühne empfangen können. Aber durch das von Gott eingesetzte Opfersystem mit Handauflegung, Blut, dem Hohenpriester und dem Opfer selbst gewährte Gott das Heil, indem er die Sünden der Israeliten für das ganze Jahr auf einmal wegnahm. Diese Erlösung war die Methode und das Gesetz der Rettung eines gerechten Gottes. Gott gab Aaron das Amt des Hohepriesters, um Sühneopfer für Gott und das Volk darzubringen. Aaron hatte die Autorität, am 10. Tag des 7. Monats das große Sühneopfer darzubringen, und indem er diesen Dienst vor Gott erfüllte, wurden dem ganzen Volk alle Sünden vollständig weggenommen und sie wurden rein gemacht. Als das Volk Israel sah, wie der Hohepriester Aaron, der die israelitische Nation vertrat, dem Opfersündenbock die Hände auflegte, um alle Sünden Israels eines Jahres zu übertragen, gewannen sie die Gewissheit, dass ihnen alle im Laufe des Jahres begangenen Sünden weggenommen worden waren. Die Erlösung von der Sünde für die Israeliten des Alten Testaments kam durch das Opfer, das der Hohepriester Aaron stellvertretend für sie am 10. Tag des 7. Monats darbrachte. Für die Menschen. Aaron brachte vor allen Israeliten einen der beiden Böcke vor Gott dar, während er für den anderen seine Hände auf den Opferbock vor den Israeliten legte und sprach: O Gott, das Volk Israel hat gemordet, Ehebruch begangen, gestohlen, sie waren eifersüchtig, streitsüchtig, haben sich vor Götzen verneigt, den Sabbat gebrochen, deinen Namen missbraucht und alle Sünden gegen das begangen, was du zu tun und nicht zu tun geboten hast. Er legte seine Hände auf das Opfertier. In diesem Moment wurden die Sünden des Volkes eines ganzen Jahres durch die Handauflegung auf den Bock übertragen. Wenn wir uns Levitikus Kapitel 16, Verse 18 bis 20 ansehen, heißt es: Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor Jehova ist, und Sühnung für ihn tun, und er nehme von dem Blute des Pfarrens und von dem Blute des Bockes und tue es an die Hörner des Altars ringsum. Und sprenge von dem Blute mit seinem Finger siebenmal an denselben und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinigkeiten der Kinder Israel. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. So brachten sie einen Bock als Opfer vor Gott dar. Dann heißt es in den Versen 21 bis 22: Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden, und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land, und er schicke den Bock fort in die Wüste. Der Sündenbock, nachdem er die Sünden der Israeliten durch die Handauflegung des Hohepriesters empfangen hatte, wanderte lebendig in der unbewohnten Wildnis umher und starb anstelle des Volkes. Die Sünden der Menschen sind an zwei Orten verzeichnet, und die Sünden, die an beiden Orten verzeichnet sind, müssen abgewaschen werden. Erstens muss man vor Gott Sühne empfangen, und zweitens muss einem die Sünde, die im eigenen Herzen ist, weggenommen werden. Für die Sünden der Menschen, die in Gottes Buch des Gerichts verzeichnet sind, stirbt das Opfertier, und sein Blut wird aufgetragen, damit die Sünden der Menschen abgewaschen werden und Sühne empfangen wird. Gott sieht dieses Blut und akzeptiert es als Bezahlung für die Sünden des Volkes Israel, indem er anerkennt, dass durch die Handauflegung alle Sünden des israelitischen Volkes auf dieses Tier übertragen wurden, und dass dieses Tier an ihrer Stelle starb und gerichtet wurde. So erkennt und akzeptiert er dieses Opfer. Er anerkennt diesen Glauben. Im Alten Testament war das Evangelium von der Abwaschung der Sünden durch Handauflegung und Blut das Evangelium von der Errettung von den Sünden durch Gott. Bitte vergesst nicht, dass dieses Evangelium der Errettung auch im Zeitalter des Neuen Testaments dasselbe blieb. Durch diesen Prozess wurden die Israeliten durch den Glauben von all ihren Sünden gerettet, indem sie glaubten, dass alle Sünden, die sie im Laufe des Jahres begangen hatten, durch die Handauflegung auf einmal auf den Sündenbock übertragen wurden. Im Alten Testament gewannen diejenigen, die an das von Gott eingesetzte Opfergesetz des Händeauflegens und des Blutes glaubten, das dazu diente, alle Sünden für ein Jahr wegzunehmen, die Gewissheit des Heils, dass all ihre Sünden abgewaschen worden waren. Alle alttestamentlichen Opfer waren Schatten des neutestamentlichen Evangeliums der Sündenabwaschung durch Jesus, durch die die Sünder zu Gerechten neugeboren werden. Das Evangelium von der Wegnahme der Sünde im Neuen Testament. Wie wurde die Wegnahme aller Sünden der Menschen im Neuen Testament vollbracht? In Matthäus Kapitel 1, Verse 21 bis 25 heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen, was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlafe erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er hieß seinen Namen Jesus. Unser Herr kam als Emmanuel, Gott mit uns, auf diese Erde, um uns von all unseren Sünden zu erretten. Deshalb wurde sein Name Jesus genannt. Jesus kam in menschlicher Gestalt als der Retter der ganzen Menschheit, um allen Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen wurden, alle Sünden wegzunehmen. Unser Herr kam auf diese Erde und vollbrachte das Werk der Sühne, um uns von der Sünde zu erretten. Das Evangelium des Wiedergeborenen. In Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Im Neuen Testament rettete Jesus alle Sünder von all ihren Sünden, indem er im Alter von 30 Jahren im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde, wobei die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden. Indem Jesus zu diesem Zeitpunkt die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, erfüllte er alle Gerechtigkeit Gottes. Warum empfing Jesus die Taufe im Jordan, wo alle Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden? Was wird im Evangelium offenbart? Die Gerechtigkeit Gottes. In Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 ist aufgezeichnet, dass Jesus, der Hohepriester des Himmels, und Johannes der Täufer, der Repräsentant der Erde und der letzte Hohepriester, sich trafen, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Durch dieses Ereignis, in dem Jesus die Taufe empfing, bei der alle Sünden der Sünder der Welt auf ihn übertragen wurden, nahm Jesus alle Sünden der Welt weg. Johannes der Täufer, der Jesus taufte, ist der größte unter denen, die von Frauen geboren wurden. In Matthäus Kapitel 11, Vers 11 bezeugte Jesus über Johannes den Täufer und sagte, unter den von Weibern geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Genauso wie im Alten Testament, als das Opferlamm die Handauflegung vom Sünder oder dem Hohepriester empfing und alle Sünden desjenigen, der die Hände auflegte, die Sünden des Volkes Israel, auf das Opferlamm übertragen wurden und sie sündlos gemacht wurden, wurden im Neuen Testament, als Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen, der als das Lamm kam. Und diejenigen, die an diese Wahrheit glauben, empfangen die Erlösung durch den Glauben. Das Evangelium der Wiedergeburt durch die Wegnahme der Sünden ist das Evangelium, dass alle Sünden der Welt durch Jesu Taufe und Blut vollständig abgewaschen wurden. Daher ist das Evangelium der Taufe Jesu, durch die alle Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden, das von Gott zugelassene Evangelium, das die Menschheit von den Sünden der Welt errettet und die Menschen sündlos macht, und so das Evangelium, das die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Jesus empfing die Taufe als den angemessensten Weg, um die Sünden aller Sünder zu tragen und Gottes Erlösung zu vollbringen. Was bedeutet alle Gerechtigkeit? Das bedeutet, dass Jesus getauft wurde, um die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und sie von seiner Seite wegzunehmen, sodass alle, die an ihn glauben, gerecht gemacht werden. Die Taufe Jesu diente dazu, die Sünden von uns Sündern durch ihn selbst zu reinigen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, Römer Kapitel 1, Vers 17. Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde sandte, damit er sich von Johannes taufen ließ und sein Blut vergoss, um dadurch alle Sünden wegzunehmen und alle Menschen von allen Sünden der Welt zu retten. Im Neuen Testament ist die Gerechtigkeit Gottes die Taufe und das Blut Jesu. Welche Gerechtigkeit erhalten wir als Sünder von Gott? Es bedeutet, dass Jesus von Johannes dem Täufer die Taufe empfing, die der Handauflegung gleichkam, um die Sünden der Sünder wegzunehmen. Der Grund, warum wir Sünder zu Gerechten werden, ist, dass vor etwa 2000 Jahren alle unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt auf Jesus Christus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Diejenigen, die an diese Wahrheit glauben, werden durch die Errettung Jesu, der alle Sünden der Welt trug, gerecht. Indem wir die Errettung dieser Wahrheit annehmen, werden wir gerechte Menschen ohne Sünde und erlangen dadurch vor Gott die Errettung, die seine Gerechtigkeit ist. Matthäus Kapitel 3, Vers 15 sagt: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Als Jesus getauft wurde, heißt es in Matthäus Kapitel 3, Verse 16 bis 17, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Worte sind Gott der Vater selbst, der bezeugt, dass sein Sohn durch seine Taufe alle Gerechtigkeit erfüllt hat, und der diese Erlösung bezeugt. Gott der Vater selbst bezeugte: Dieser Jesus, der gerade von Johannes getauft wurde, ist mein Sohn. Gott der Vater bezeugte persönlich, dass sein Sohn die Taufe empfing, um alle Sünden der Menschheit zu tragen und die Menschheit von allen Sünden zu erretten. Das persönliche Zeugnis Gottes, des Vaters, diente dazu sicherzustellen, dass das Werk Jesu, seines Sohnes, das gerechte Werk, die Sünden der Welt durch die Taufe wegzunehmen, nicht vergeblich war. Jesus ist, während er der Sohn Gottes ist, auch der Erlöser, der die Sünder von den Sünden der Welt errettete. Als Gott der Vater bezeugte, an dem ich Wohlgefallen habe, bedeutet dies, dass er Wohlgefallen an dieser Wahrheit hatte, dass Jesus, im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, alle Sünden der Welt durch die Taufe auf sich nahm. Das Wort Taufe enthält Bedeutungen wie gewaschen werden, untergetaucht werden, begraben werden und übergehen. Weil alle unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, können wir die Erlösung von allen Sünden der Welt empfangen, indem wir dies in unseren Herzen glauben. Die Taufe, die Jesus empfing, ist die Erfüllung der Erlösung, Gottes prophetisches Wort, das das Alte und Neue Testament verbindet. So fügen sich die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments schließlich als Paare zusammen. Diese zwei zusammengehörenden Ereignisse sind: Im Alten Testament legt der Hohepriester dem Opfertier die Hände auf, um die Sünden Israels eines Jahres zu übertragen, Levitikus Kapitel 16, Vers 29, und im Neuen Testament empfängt Jesus von Johannes dem Täufer die Taufe, um alle Sünden der Menschheit wegzunehmen, Matthäus Kapitel 3. Verse 15 bis 17. Jesus empfing die Taufe, um Sünder von den Sünden der Welt zu erretten. Wegen der Taufe Jesu, die unsere Sünden trug, wurden alle Sünden in unseren Herzen auf Jesus übertragen, und diejenigen, die diese Wahrheit der Erlösung in ihren Herzen annehmen, dass alle persönlichen Sünden und die Erbsünde, die in der Welt begangen wurden, auf Jesus übertragen wurden, haben alle ihre Sünden vollständig aus ihren Herzen abgewaschen und sind vollständig von allen Sünden der Welt errettet. Wenn sie die Taufe Jesu und das Kreuz nicht durch Glauben in ihrem persönlichen Herzen annehmen, können sie Sünden durch keine Handlungen oder Religion abwaschen. Wenn alle unsere Sünden auf andere Weise als durch die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes übertragen und weggenommen worden wären, dann wäre dies nicht die Erfüllung von Gottes Wort. Die wahre Erlösung ist die Taufe Jesu, die alle Sünden der Welt trug, und sein Gericht am Kreuz ist die wahre Erlösung Jesu für die Menschheit. Werden Sie diese Worte der Erlösung annehmen? Oder werden Sie sie nicht annehmen? Dies sind nicht die Worte von Menschen. Dies sind die Worte Gottes. Jesus starb am Kreuz, weil er durch seine Taufe die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, und infolgedessen wurde er gerichtet und vergoss sein Blut am Kreuz. Und er ist von den Toten auferstanden, um diejenigen zu retten, die glauben. Jesu Tod am Kreuz war das Ergebnis der Taufe, die er empfing, um die Sünden dieser Welt zu tragen. Römer Kapitel 8, Verse 3 bis 4 berichtet, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Weil das menschliche Fleisch zu schwach war, um Gottes Gesetz zu halten, und für die Hölle bestimmt war, ist die Wahrheit, dass Jesus durch seine Taufe alle weltlichen Sünden der Menschheit auf sich nahm und alle Sünden in seinem Fleisch trug, genau die Taufe, die Jesus von Johannes empfing. Weil Jesus die Taufe empfing, konnte sein Tod am Kreuz geschehen. Dies ist die ursprüngliche Weisheit des Evangeliums Gottes, das die Sünde wegnimmt. Wenn Sie bis jetzt nur an das Kreuz Jesu geglaubt haben, dann wenden Sie sich ab und nehmen Sie das Evangelium der Erlösung sowohl durch die Taufe Jesu, die alle Sünden der Welt trug, als auch durch das Blut des Kreuzes an. Nur dann können Sie ein Kind Gottes werden. Das ursprüngliche Evangelium. Was ist das ursprüngliche Evangelium? Das Evangelium vom Wasser und Geist. Das ursprüngliche Evangelium ist das Evangelium der Sühne, das die Sünde auslöschte, es ist das Evangelium von Jesu Taufe und Blut, seinem Tod und seiner Auferstehung, das Gott durch Wasser und Geist vollbracht hat. Unser Herr hat die Sünden der Welt auf einmal abgewaschen, indem er im Jordan die Taufe empfing, und durch seinen Tod am Kreuz und das Vergießen seines kostbaren Blutes hat er denen, die an die Errettung durch Jesu Taufe und sein Blut glauben, die Errettung gegeben. Diejenigen, die gerettet wurden, haben die Errettung empfangen, indem sie die Worte der Wahrheit des ursprünglichen Evangeliums in ihren Herzen glaubten. Deshalb sind alle Sünden, vergangene, gegenwärtige und sogar alle zukünftigen Sünden, die noch begangen werden, durch den Glauben vollständig abgewaschen und weggenommen worden. Nun sind diejenigen, die glauben und die Erlösung empfangen, von allen Sünden gerettet, indem sie an die Wahrheit von Jesu Taufe, Handauflegung, das Blut des Kreuzes, Gericht und die Auferstehung glauben. Glaubst du nun? Ja, ich glaube. Dann bist du gerecht geworden. Lasst uns nun die aufgezeichneten Worte dessen betrachten, was nach der Taufe Jesu geschah. Zuerst, in Johannes Kapitel 1, Vers 29, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Die Bibel berichtet, dass diese Ereignisse am anderen Tage stattfanden. Johannes der Täufer bezeugte, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dies liegt daran, dass Johannes der Täufer durch die Taufe im Jordan alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen hatte. Ein Zeuge kann nur das bezeugen, was er mit Sicherheit weiß. Ebenso konnte Johannes der Täufer am nächsten Tag über Jesus bezeugen, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Weil er Jesus persönlich getauft hatte. Das Evangelium des neuen Geborenseins ist diese Botschaft, dass Jesus die Taufe empfing und alle Sünden dieser Welt ans Kreuz trug. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29, diese Aussage bedeutet, dass Jesus durch seine Taufe alle Sünden der Welt vom Anfang bis zum Ende der Welt wegnahm. Die Sünden, die sie begangen haben, von dem Moment an, als sie aus dem Mutterleib geboren wurden, bis sie 10 Jahre alt waren, sind auch Sünden der Welt. Erkennen Sie diese Wahrheit an, dass diese Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde? Ja, ich gebe es zu. Auch von deinem 11. bis zum 20. Lebensjahr begehst du Sünden in der Welt. Diese Sünden wurden ebenfalls durch die Taufe auf Jesus übertragen. Glaubst du das?
Ja, ich glaube daran.
Dann wurden auch die Sünden von deinem 21. bis zum 30. Lebensjahr übertragen?
Ja, sie wurden übertragen.
Sind die Sünden, die du in der Zukunft begehen wirst, ebenfalls die Sünden der Welt?
Ja, sie sind die Sünden der Welt.
Wurden diese Sünden auch auf den Leib Jesu übertragen?
Ja, sie wurden übertragen.
Glaubst du wirklich, dass alle deine Sünden durch die Taufe, die Jesus empfing, auf ihn übertragen wurden?
Ja, ich glaube es.
Glaubst du, dass Jesus durch seine Taufe die Verantwortung für alle Sünden der Welt übernommen hat?
Ja, ich glaube es.
Möchten Sie auch Erlösung von allen Sünden der Welt empfangen? Wenn Sie gerettet werden möchten, glauben Sie an die Taufe Jesu und das Blut des Kreuzes als Ihre Erlösung von der Sünde und als das Evangelium des Wiedergeborenen. Wenn Sie glauben, sind Sie gerettet. Dies ist die Errettung des neuen Geborenwerdens, die Gott anerkennt. Die Taufe und das Blut Jesu sind das ursprüngliche Evangelium des neuen Geborenwerdens, die Errettung von der Sünde, die Gott den Sündern gab, und das Geschenk, durch das man neu geboren werden kann. Wahrer Glaube und wahre Wiedergeburt bedeuten, an die Erlösung der Wiedergeburt zu glauben, die durch die Taufe, die der Herr empfangen hat, und das Blut, das am Kreuz vergossen wurde, gewährt wurde, und die Liebe Gottes zur Erlösung mit ganzem Herzen anzunehmen und daran zu glauben. Das Wasser und das Blut Jesu, dies ist das Wort der Wiedergeburt. Wir müssen das in der Bibel aufgezeichnete Wort der Wahrheit annehmen, um neugeboren zu werden. Religion und Glaube. Welches Zeugnis haben wir in den Herzen der Wiedergeborenen? Dass Jesus alle unsere Sünden durch seine Taufe und sein Blut ausgelöscht hat. Wenn Sie an Jesus als Religion glauben, erschaffen Sie Jesus nach Ihren eigenen Gedanken und entscheiden willkürlich, ob Sie gerettet sind oder nicht. Allerdings hat die Erlösung von der Sünde nichts mit unseren Gedanken zu tun. Gott liebte uns und plante unsere Errettung auf diese Weise. Im Alten Testament nahm er die Sünden durch Opfergaben, Handauflegung und Blut weg. Im Neuen Testament nahm Jesus, der als das Lamm Gottes kam, durch seine Taufe die Sünden der Welt auf sich und nahm alle Sünden der Menschheit weg, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Indem wir die Wahrheit dieses ursprünglichen Evangeliums kennen und akzeptieren, werden wir durch diesen wahren rettenden Glauben gerettet. Ohne die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, gibt es keine Sündenübertragung, und ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Errettung von der Sünde. Alle unsere Sünden wurden durch seine Taufe auf Jesus übertragen und abgewaschen, und als Gericht über die Sünden dieser Welt nahm Jesus all diese Sünden auf sich, ging ans Kreuz und bezahlte den vollen Preis für diese Sünden, indem er sein kostbares Blut vergoss. Daher werden wir durch die Annahme der Wahrheit der Wiedergeburt durch die Taufe, die der Herr empfing, und das Blut, das am Kreuz vergossen wurde, von allen Sünden der Welt gerettet. Wahrer Glaube bedeutet, an Gottes gerechte Wahrheit der Erlösung zu glauben, bei der Jesus alle Sünden der Welt auf sich nahm und vollständig abwusch, als er für uns getauft wurde, und das Urteil für unsere Sünden empfing, indem er sein Blut stellvertretend für uns am Kreuz vergoss. Gott liebte die Menschheit so sehr, dass er, um jeden von allen Sünden zu erretten, uns die Errettung durch den Glauben und die Annahme des Evangeliums des wiedergeborenen Seins gab, durch seine Taufe und das Vergießen seines Blutes am Kreuz.
Nur indem wir dieses Evangelium annehmen und daran glauben, dass der Herr vollbracht hat, um die Menschheit von allem Gericht der Sünde zu retten, können wir als gerechte Menschen ohne Sünde neugeboren werden und von aller Strafe aufgrund der Sünde befreit werden. Ich glaube an den Herrn. Obwohl ich kein eigenes Verdienst habe, glaube ich an das Evangelium seiner Taufe, seines Todes und seiner Auferstehung, wo er die Sünden der Welt für mich auf sich nahm. Auf diese Weise empfangen wir die Erlösung mit Dankbarkeit, indem wir an das Evangelium des wiedergeborenen Seins glauben, das der Herr uns gegeben hat. Das Annehmen und Glauben an Gottes ursprüngliches Evangelium der Wiedergeburt ist wahrer Glaube und wahre Überzeugung. Damit wir wiedergeboren werden, heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, Römer Kapitel 10, Vers 17. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes Kapitel 8, Vers 32. Wir müssen die Wahrheit erkennen, 1 Johannes Kapitel 5, Verse 5 bis 8, und an das Zeugnis von Wasser, Blut und Geist glauben, dass Jesus wahrhaftig unser Erlöser wurde. Wie geschrieben steht, die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes Kapitel 8, Vers 32. Hast du durch den Glauben an das Wort von Wasser und Blut, das Jesus vollbracht hat, durch den Glauben an Jesu Taufe und das Kreuz die Freiheit von aller Sünde erlangt? Sind sie Menschen, die ein religiöses Leben führen, oder Menschen, die ein Leben des Glaubens führen? Der Herr begegnet denen, die an seine Taufe und sein Blut glauben, welches das Evangelium der Wiedergeburt ist. Wenn du an seine Taufe und sein Blut glaubst, das Evangelium der Wiedergeburt, durch das Jesus die Sünde weggenommen hat, dann wird keine Sünde in deinem Herzen sein. Doch wenn du ein religiöser Mensch bist, der an Jesus glaubt, wirst du immer ein Sünder bleiben, weil du Sünde in deinem Herzen hast und weiterhin unzulänglich bist. Warum ist das so? Das liegt daran, dass sie nicht vollständig an die Wahrheit der Erlösung durch Jesu Taufe und Blut glauben, welches das Evangelium der Wiedergeburt ist, das die Sünde hinwegwäscht. Wenn du jedoch versuchst, jedes Mal durch Bußgebete Vergebung für all deine Sünden zu erlangen, dann gehörst du zu denen, die ein religiöses Leben führen. Solche Menschen können keine Erlösung von ihren Sünden empfangen. Das Bußgebet eines Menschen kann das Evangelium der Wiedergeburt nicht ersetzen, das Heil, das durch Jesu Taufe und sein Blut vollbracht wurde und durch das alle Sünden dieser Welt von Anfang bis zum Ende der Zeit weggenommen wurden. Denn wir empfangen das Heil nur durch den Glauben an das Evangelium der Sündenwegnahme Jesu, der alle unsere weltlichen Sünden, sogar die zukünftigen Sünden der Gläubigen, weggenommen hat. Um es noch einmal zu sagen, die täglichen Bußgebete, die derzeit im Christentum praktiziert werden, können nicht das Evangelium der Wiedergeburt ersetzen, durch das Jesus alle Sünden von sich genommen hat. Alle Christen müssen nun an das Evangelium der Wiedergeburt glauben, das die Errettung von der Sünde ist, die Jesus gegeben hat. Wir sind Menschen, die Sünden, die wir begehen, nicht vollkommen bereuen können. Falsche Reue bringt uns nicht zu Gott zurück, sondern tröstet nur unser eigenes Herz. Falsche Reue ist ein einseitiges Flehen, das Gottes Willen ignoriert und bei einem selbst endet. Gott wünscht sich eine solche Reue nicht. Was ist wahre Buße? Es bedeutet, zu Gott zurückzukehren. Es bedeutet, zum Wort der Errettung zurückzukehren, durch das Jesus die Sünde errettet hat, und an das Wort der Wahrheit so zu glauben, wie es ist. Das Evangelium der Wiedergeburt, das uns von der Sünde errettet, bei dem die Sünde vollständig ausgelöscht wird, ist der Glaube an die Taufe, das Blut und die Auferstehung, die Jesus empfangen hat, und dieser Glaube ist das Evangelium, das zum ewigen Leben führt. Wir empfangen die Erlösung durch den vollständigen Glauben an dieses Evangeliumswort. Dies ist das Evangelium der Wiedergeburt, das die Sünde wegnimmt. Diese Wahrheit ist im Wesentlichen die Wiedergeburt durch Jesu Taufe, sein Blut und seine Auferstehung, und sie ist das Evangelium vom Reich Gottes, das uns wiedergeboren werden lässt, wenn wir es nur in unserem Herzen glauben. Die Worte unseres Herrn, dass wir aus Wasser und Geist wiedergeboren werden müssen, sind das Evangelium der Wahrheit, das sagt, dass wir wiedergeboren werden müssen, indem wir an das Wort von Jesu Taufe und Blut glauben. Wir können das Reich Gottes des Vaters betreten und sehen, indem wir an die Worte Jesu glauben. Wir müssen an das glauben, was Jesus vollbracht hat. Der Glaube an die zwei Beweise, die Gott für unsere Erlösung gegeben hat, Jesu Taufe und das Blut des Kreuzes, sowie sein Tod und seine Auferstehung, ist das Wort der Wiedergeburt, das uns gegeben wurde. Glaubst du an das Evangelium der Wiedergeburt, das die Sünde wegnimmt? Wir haben Erlösung von allen weltlichen Sünden erhalten, sowohl von der Erbsünde als auch von persönlichen Sünden, weil wir an die Taufe Jesu Christi und das Blut des Kreuzes glauben. Dieser Glaube bedeutet, an das Evangelium der Wiedergeburt zu glauben. Sollten wir nicht die Erlösung von allen Sünden empfangen, indem wir an dieses Evangelium der Wahrheit glauben, da Jesus durch seine eigene Taufe alle Sünden aller Sünder in der Welt vollständig abgewaschen und durch sein Blut jedes Urteil beendet hat? Ein Mensch, der das wahre Zeugnis des Wortes hat, das Jesus sprach, um uns wiedergeboren werden zu lassen, das Wort von Jesu Taufe und Blut, ist wahrhaftig jemand, der aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Gott hat bezeugt, dass er den Glauben eines solchen Menschen anerkennt, 1. Johannes Kapitel 5, Verse 3 bis 10. Diejenigen, die glauben und wiedergeboren sind, haben das Zeugnis des Wassers, des Blutes und des Geistes, welches Gottes Beweis der Erlösung ist, in ihren Herzen. Wenn man ein Leben des Glaubens an Jesus führt, darf man nicht an ein falsches Evangelium glauben, sondern an das wahre Evangelium, das durch den Geist, das Wasser und das Blut alle Sünden wegnimmt. So wie im Alten Testament die Aussatzkrankheit des Hauptmanns Naaman vollständig verschwand, als er sich siebenmal im Jordan untertauchte, 2. Könige Kapitel 5, so müssen auch wir glauben, dass Jesus durch das Evangelium der Wiedergeburt, durch seine Taufe und das Blut am Kreuz alle Sünden der gesamten Menschheit in dieser Welt weggenommen hat und uns durch den Glauben an diese Wahrheit das Heil gegeben hat. Ich predige Ihnen jetzt das Evangelium der Wiedergeburt, in dem Jesus alle Sünden der Welt weggenommen hat. Liebe bedeutet nicht, dass wir den Herrn zuerst geliebt haben, sondern dass der Herr uns zuerst geliebt hat, und weil Jesus, der Gott ist, alle Sünden der Welt für uns weggenommen hat, empfangen wir durch den Glauben an dieses Evangelium der Wiedergeburt die Errettung von allen weltlichen Sünden und genießen das ewige Leben. Ich hoffe, dass wir alle an das wahre Evangelium der Wahrheit glaubten und neugeboren werden.